S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 12 von S9Y Infocamp. Heutiges Thema ist frischer Wind in der Plugin-Entwicklung. Hier ist das Sendestudio. Mein Name ist Robert Lender. An der anderen Ende der Leitung habe ich den...
Soll das jetzt ich sein?
Bist du, ja.
Matthias Mies, wie immer, hallo.
Hallo Matthias. Und wir haben heute eine Premiere, nämlich wir haben zwei Gäste. Nämlich einerseits den Grischa Bockhaus. Hallo Grischa.
Ja, hallo.
Ja, und den Matthias Gutjahr. Hallo Matthias.
Hallo Robert.
Hallo. Wir haben uns schon vorher darüber geeinigt, nachdem wir jetzt zwei Matthias da bei uns haben, den Matthias Mees, den Matthias Gutjahr, dass der Matthias Gutjahr in dieser Aufnahme hier mal Matsches heißen darf. Weil er überall so heißt. Ja. Fangen wir mal an mit einer kleinen Vorstellung. Grischa, magst du was kurz über dich erzählen?
Ja, ich bin... So ungefähr 2007 bin ich zu Serendipity dazugestoßen, habe dort mein erstes Plugin geschrieben. Das war damals, das erste war, glaube ich, das Avatar-Plugin gleich, was ich erweitert habe. Und dann, mit der Zeit habe ich immer weiter ein paar Plugins für S9Y geschrieben. Von Beruf bin ich Softwareentwickler und ich gehöre zu den Irren, die auch in der Freizeit weiter sich entspannen bei Softwareentwicklung.
Was ich immer ganz spannend finde, ist, du machst eigentlich beruflich gar nichts mit PHP.
Nein, ganz im Gegenteil.
Nur in Serendipity.
Genau. Also Serendipity ist wirklich eine Ausnahme, wo ich überhaupt was mit PHP mache. Also sonst arbeite ich viel mehr, viel mehr High-Level. Also ich hab Modelle, aus denen ich mir Code generiere und Java-Entwicklung und alles. PHP ist wirklich für mich Freizeitentspannung. Speziell natürlich S9Y.
Das ist, glaube ich, einer der wenigen, die sich bei PHP entspannen können.
Ja.
Und der Matsch ist jetzt, glaube ich, in Wiesbaden und du machst da was?
Richtig, ich sitze in Wiesbaden, bin da selbstständiger PHP-Entwickler und entspanne mich auch trotzdem noch dabei nebenher. Hauptsächlich nutze ich da so Frameworks, Zend-Framework, Symfony 2, mache Online-Shops und so weiter. Ich habe zwei Blogs, die natürlich unter Serendipity laufen. Eins ist über Musik und eins über den ganzen Rest, also über Web, Coding, Open Source, Fußball. Ich habe mal nachgeschaut, mein erster Beitrag im Serendipity Forum war im November 2005, also schon eine ganze Ecke her.
Früher als ich.
Tja, siehst du mal. Und da 2005, 2006 habe ich auch so das erste bisschen Code so beigesteuert und auch mein erstes Plugin geschrieben. Und ja, zuletzt habe ich so ein bisschen an diesem Geotech-Plugin mit Grischa zusammengebastelt, aber da kommen wir sicher später dann noch drauf.
Jupp. Grischa, sollte man sagen, blockt natürlich auch mit Serendipity in so einem privaten Mischmasch-Blog oder wie würdest du das nennen?
Na, für mich ist, ich nenne meinen Blog immer spaßeshalber die Wundertüte, weil ich da alles eigentlich reinschreibe, was mich gerade so interessiert. Also natürlich hauptsächlich technische Sachen. Und wenn man sich meine Tech-Cloud mal anguckt, dann ist das allergrößte Tech ist S9Y. Also ich benutze tatsächlich teilweise meinen Blog wirklich, um technische Sachen, die mich gerade an S9Y interessieren, einfach auszuprobieren. Und dann schreibe ich natürlich auch drüber.
Obwohl er ganz spannend der ist, auch deine Testtüte zu besuchen, also dein Testblock, weil dort man ja nicht, ja wirklich so richtige Tests findet und so nette Vorschauen, was denn so als nett neuestes Plugin vielleicht in nächster Zeit mal kommen könnte.
Ja, das ist so meine Bleeding Edge Environment sozusagen, wo ich den ganzen heißen Code, den ich gerade baue, reinpacke und ausprobiere, ob es denn funktioniert.
Mhm. Gut, sollen wir mal ins Thema. Ihr habt alle beide teilweise zusammen ziemlich viel an Plugins rumgecodet in letzter Zeit und die wollten wir mal der Reihe nach vorstellen hier und mal sehen, was hat sich da getan, was ist neu, was hat sich verändert, was ist toll daran. Und fangen wir einfach der Reihe nach an mit Microblogging und Twitter. Das.
Na, ich würde vielleicht vorher erstmal würde ich gerne sagen, ich habe länger eine Pause gemacht und diese ganzen Plugins, an denen ich in letzter Zeit so gearbeitet hatte, die waren unter so einem bestimmten Thema. Also meine Idee dabei war, Serendipity mobil besser benutzbar machen zu können. Also meine die Vorstellung davon war zum Beispiel ein Reiseblog, wo man schnell mal unterwegs was in seinen Blog reinpacken kann. Mit all den Sachen im Hinterkopf hat man da natürlich gleich so Posteros, was ich normalerweise als mobiles Blog benutzt habe. Das ging mir irgendwann etwas sehr auf den Senkel und wollte halt versuchen, möglichst viel, was ich an Posters mag, auch in Serendipity reinzubekommen. Und unter diesem Aspekt sind eigentlich all die Plugins, die ich so in der letzten Zeit mit dran gearbeitet habe, entstanden und erweitert worden. Das war so die große Überschrift.
Okay. Gut, dann fangen wir an mit trotzdem an mit Microblogging und Twitter. Das was hast du da rumgeschraubt? Was ist da neu?
Na, das ist ja schon ein bisschen älter, das Microblogging-Twitter-Plugin. Das in meiner Pause hat Garvin da noch eingebaut, als sich bei Twitter die Technik verändert hat, dass man sich mit dem Plugin korrekt bei Twitter einloggen kann. Stichwort ist dabei OAuth.
Ja.
Da hat er einen relativ komplizierten Algorithmus für gebaut. Man musste irgendwie bei Twitter einen Client anmelden, selbst installieren und den dann mit seinem Plugin verbinden. Den Algorithmus habe ich deutlich vereinfacht. Der ist jetzt eigentlich so ähnlich, wie man das von normalen Twitter-Clients kennt. Man meldet sich bei Twitter an, gibt Twitter die Genehmigung für das Plugin und ist dann fertig. Also es geht relativ simpel jetzt. Warum ich überhaupt wieder ins Microblogging reingeguckt hatte, wie gesagt, das ist schon älter, ist vor allem die Tweetback-Funktion. Die funktionierte eine lange Zeit gar nicht mehr. Die Grundlage für die Funktion war damals ein Service, der nannte sich Backtweet, der wurde allerdings von Twitter aufgekauft und ist dabei gestorben.
Vielleicht musst du kurz erklären, was überhaupt eine Tweetback-Funktion ist.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das jeder weiß.
Ja, das kann man sich so ähnlich vorstellen. Also wenn man bloggt, kennt man ja, dass man Trackbacks bekommt. Das heißt, andere Blogs schreiben über die Artikel, die man selber geschrieben hat. Man kommt dann immer eine Information darüber, der das und das Blog hat deinen Artikel drin erwähnt. Und so ähnlich kann man sich Tweetbacks vorstellen. Deswegen heißen die auch so. Das sind einfach Tweets, die sich auf Artikel in dem eigenen Blog beziehen. Die kann man relativ gut erkennen, indem man ganz Twitter nach bestimmten URLs, nach Links untersucht und guckt, welche Links zeigen denn ins eigene Blog hinein. Und das Microblogging-Plugin tut genau dies und sammelt alle Tweets an, die zu den eigenen Artikeln passen und ordnet die dann zu. Und man sieht dann diese Tweetbacks genau in der Liste, in der auch normalerweise die Trackbacks und Pingbacks drin sind.
Da war noch irgendwas, lese ich im Blog-Eintrag mit Bitly als URL-Kürzer. Da hat sich die API geändert und das musste angepasst werden, oder wie?
Das stimmt, ja. Also das war aber eher eine Kleinigkeit. Also ich habe einfach noch zusätzlich gemacht, dass man auch, obwohl das weiß ich gar nicht, ich glaube, dass man einen eigenen Bitly benutzen konnte, hatte ich eventuell schon vorher drin. Aber da waren kleinere Änderungen. Also interessanter dabei ist vielleicht noch, ich habe das im Zusammenhang mit den anderen Plugins, auf die wir gleich kommen, das Geotech-Plugin, habe ich dann noch eingebaut, dass man, also das Microblogging-Plugin kann ja auch Artikel ankündigen. Und man kann jetzt, wenn man möchte, diese Ankündigung auch gleich mit Geokoordinaten rauspusten. Auch eher eine Kleinigkeit.
Das ist auch was Spezielles irgendwie. Also
ja.
Ich weiß, dass ihr beide, du und Magister, irgendwie auch mit, seid ihr nicht auch beide Geocacher? Ich weiß es nicht.
Ja, ist das mir, ist so.
Ja, ist das was mir völlig, aber okay.
Naja, also die Idee, die ich dabei hatte, ist schlicht wieder dieses Ding, ich fahre auf einer Reise und schreibe immer mal von den Orten, wo ich gerade bin, kleine Einträge. Die kriegen natürlich Geokoordinaten, damit man sieht, wo ich gerade bin. Und die Ankündigung auf Twitter ist dann halt auch sehr interessant, wenn man den Tweet auch gleich sieht, wo der entstanden ist. Also es muss gar nicht so dieses Techie-Zeug mit Geocaching sein, sondern schlicht, also wenn du im Hinterkopf einen Reiseblock hast, dann wird das auf einmal sehr durchsichtig, was das soll.
Ja, klar.
Ich habe das eigentlich noch nie verwendet. Gebe ich die Koordinaten dann quasi als Breiten- und Längengrad ein oder habe ich da noch andere Möglichkeiten?
Da können wir vielleicht drauf kommen. Also das Microblogging-Plugin selber, das macht das gar, also da gibst du nichts ein. Das ist dann eine Funktionalität im Geotech-Plugin. Da kommen wir dann ja gleich hin.
Also ich wollte jetzt eigentlich dorthin
schwimmen.
Also, außer wir haben noch was
zu machen. Ja, da ist ja noch die kleine Sache mit dem Follow-Me-Widget. Das fällt wahrscheinlich den meisten sofort auf, dass das jetzt ein bisschen anders aussieht. So. Aber das ist ja auch war halt vorher ein Link und ist jetzt dieses Follow-Me-Widget, was, glaube ich, Twitter von sich aus anbietet, oder?
Richtig, genau, das bietet Twitter selber an. Das hat schöne Vorteile, weil man kann gleich im Blog sehen, ob man dem entsprechenden gerade folgt und kann dann direkt dort auf einen Knopf drücken und dann folgen. Also das ist schon sehr schick. Das ist aber auch eher Schmuck am Nachthemd sozusagen.
Jo. Gut, dann wollen wir dann direkt zum Geotag gehen. Bietet sich an, würde ich sagen.
Das bietet sich sehr an, ja.
Ja, bitte, noch vielleicht Sven.
Soll ich anfangen, Matches?
Ja, mach mal.
Gut, also auch das Geotag-Plugin, das war eins, was vorher schon existiert hat. Das hat allerdings, das hat auch schon einige Zeit auf dem Buckel und ist etwas veraltet. Was ich daran gemacht habe, ist erstmal, dass es wieder prinzipiell funktioniert. Man kann dort Artikel mit Geokoordinaten versehen. Das war früher so, dass dann wirklich auch sehr techy nachher im Artikel ausgespuckt wurde. Dieser Artikel ist bei der Koordinate 59. bla 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 / irgendwas entstanden, was natürlich sehr unschön ist. Ich habe da einfach noch eingebaut, dass man anstatt diesen technischen Koordinaten dann eine schöne Karte unter dem Artikel sieht, wo man dann genau sehen kann, wo genau der Artikel entstanden ist. Und die Frage gerade von Robert, wie gibt man das ein? Na klar, man kann das natürlich, wenn man möchte, eingeben, indem man einfach diese Koordinaten eingibt. Das werden aber wahrscheinlich die wenigsten tun. Es gibt allerdings, wenn man das eingebunden hat, das Plugin, dann sieht man unterhalb seines Artikels, sieht man schon eine kleine Karte. Und dort kann man hin manövrieren und kann den Ort aussuchen, auf dem man gerade ist. Oder man gibt einfach eine Adresse ein. Also ich kann zum Beispiel jetzt die Adresse von meinem Büro eingeben, drücke dort auf den Knopf und dann werden mir die Koordinaten dafür rausgesucht. Also es ist ziemlich simpel, diese Funktionalität zu benutzen.
Die Map ist dann eine Google Map, oder?
Ja, genau.
Genau, und da kann ich vielleicht gerade mal einsteigen, denn ich bin nicht nur Geocacher, sondern eben auch bei OpenStreetMap aktiv. Und OpenStreetMap ist ja quasi so eine freie Alternative zu Google Maps. So kollaborativ aufgebaut, quasi die Wikipedia für Maps. Und habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass wir da jetzt nur Google Maps drin haben. Gerade weil dieser Open-Source-Gedanke hinter Serendipity irgendwie auch steht. Und habe mich dann eben hingesetzt und als Alternative der Google Maps eben die OpenStreetMap eingebaut.
Ja. Das ist allein schon deswegen ja oberpraktisch, weil ja irgendwie sich bei Google Maps was mit der API getan hat. Und das wird zwar, soweit ich das bisher mitbekommen habe, niemanden betreffen, der so einen Privatblog betreibt oder so, aber es gibt halt mittlerweile ein Nutzungslimit. Das heißt, die ganzen, es wird wahrscheinlich, soweit ich weiß, hauptsächlich so Läden wie irgendwie, wie heißt es hier, TripAdvisor und Quipe und so, die irgendwie massiv Google Maps ansprechen, die wird's betreffen. Ich glaube, jemand mit selbst einer normalen Webseite, der mehr als, also da kommst du nicht hin an das API-Limit von Google Maps.
Aber nicht so schnell. Also es gibt einige größere Dienste, die jetzt umgeschwenkt sind. Und auf OpenStreetMap und da gibt's auch mittlerweile Dienste, die so OpenStreetMap oder auch Bibliotheken, mit denen sich OpenStreetMap relativ einfach einbinden lässt. Also da gibt's schon so eine kleine Bewegung dahin, seit Google dieses Limit eingeführt hat. Aber ich denke auch, so private Blogs werden da nicht dran stoßen. Aber es ist ja immer schön, im Open-Source-Bereich eine Wahl zu haben. Und die haben wir jetzt
das
eben.
Mal für einen Kunden durchgerechnet. Ich glaube, du musst eine Karte sind 2 API-Calls und du musst irgendwie, ich glaube, 12.500 Anfragen an die Seite, in der die Karte ist, war das täglich, ich glaube, es war täglich haben. Und wie gesagt, da kommst du nicht hin mit einem normalen Blog.
Erst recht nicht mit dem Serendipity-Blog, weil wir alles cachen, was geht. Also und die Anfragen werden möglichst nur einmal gemacht und die Resultate werden lokal gespeichert, sodass für eine Karte zum Beispiel nur eine Anfrage sein muss.
Ich meine, das wird zwar Matthias Matches jetzt sicherlich besser sagen können als ich, aber soweit ich mich an einen Vortrag mal zu OpenStreetMap erinnern kann, ist ja quasi aber dafür OpenStreetMap in manchen Bereichen einfach vorteilhafter, weil sich weil auch die Straßenkarte ist, die auch für Fußgänger interessanter ist, weil ich weiß, dass zum Beispiel in Wien Museumsquartier ja auch Wege innerhalb des Quartiers eingezeichnet sind und nicht nur so wie auf Google Maps nur die Parkgarage quasi eingezeichnet ist. Durchaus auch Orte gibt, wo, glaube ich, auch OpenStreetMap sogar bessere Karten hat als Google Maps.
Ja, das ist richtig. Also auch gerade, also in Deutschland ändert sich die Situation immer mal wieder. Also Google hat jetzt neue Kartendaten eingekauft beim zuständigen Bundesamt. Dadurch sind die jetzt wieder relativ genau. Aber es gibt durchaus Länder, wo auf Google Maps ziemlich viel weiße Flächen auf der Landkarte sind und wo OpenStreetMap einfach deutlich weiter vorne ist. Es gibt so Aktionen wie bei dem Erdbeben in Haiti, da hat quasi ein OpenStreetMap-Team einfach ziemlich schnell, ziemlich genaue Karten liefern können und das schaffen eben andere Dienste nicht. Von daher kann es schon durchaus interessant sein, eben da auf OpenStreetMap umzuschwenken.
Ich hatte bei mir im Blog hatte ich einen Kommentar, wenn wir schon einen eine Blog-Software benutzen, die Open Source ist und die Community-based ist, warum nehmen wir da nicht OpenStreetMap? Das passt einfach besser als Google. Weil OpenStreetMap ist eben auch von der Community mit Daten befüllt und man kommt frei ran und alles. Also es passt tatsächlich einfach auch besser. Charmanter.
Ja, das stimmt.
Zum Plugin zur Frage Adresseingabe, kann ich da auch einfach eine Straße eingeben im Plugin und es wird mir in OpenStreetMap angezeigt?
Du kannst tatsächlich eine Straße eingeben, allerdings ist die Koordinatenauswahl im Artikeleditor, die ist noch auf Google bezogen.
Ja, also da muss man sagen, dass leider oder vielleicht auch aufgrund der Struktur, wie die von den Usern beigesteuerten OpenStreetMap-Daten eben hinterlegt sind, es nicht ganz so einfach ist, da diese Straßensuche durchzuführen. Es geht schon auch, aber das ist einfach bei Google eben super einfach. Ne? Das ist, wie es jeder kennt, der auf Google Maps geht und da eine Straße eintippt. Genauso funktioniert das dann eben bei uns auch.
Die sind ja auch nicht umsonst so groß, wie sie sind. Ne?
Das ist richtig. Also die machen schon gute Arbeit. Das ist
keine Hinterhofglitscher, wenn du zum Beispiel das mal vergleichst bei Webfonts, also so in Webseiten einbettbare Schriften, gibt es auch einen Dienst von Google, Google Webfonts. Das ist hervorragend gemacht. Die Schriftqualität ist ein bisschen fragwürdig, aber es ist auf jeden Fall bequemer, als sich das selber zusammen zu kloppen.
Einen Punkt habe ich vielleicht noch, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das auch drin haben, aber es gibt ja die Möglichkeit, über den Browser den eigenen Standort zu übermitteln.
Das haben wir drin, ja.
Das haben wir drin, ne? Ich meine, wir hätten das auch eingebaut über die sogenannte Location-API.
Genau, das heißt, wenn du mit einem mobilen Client in den Backend gehen solltest, was man natürlich leider noch nicht macht, weil das Backend von Serendipity noch nicht so richtig mobil benutzbar ist. Aber wenn man es tut, sieht man, dass der Artikel-Editor dich fragt, ob du die Koordinaten übergeben möchtest. Und dann kannst du tatsächlich die Koordinaten direkt vom Handy dir übergeben lassen.
Das läuft über diese Geolocation-Geschichte in HTML5, oder wie habt ihr das gemacht?
Ganz genau, ja.
Genau.
Bleeding Edge Technology.
Das klappt so.
Ja, immer vorne genau. Dabei.
Das klappt sogar witzigerweise auf meinem Desktop-PC. Also da,
ja, das geht auch. Ja. Also Google Chrome und neue Firefox und so weiter, die unterstützen es durchaus. Hast auch.
Hast du
ja
auch also, in Google Maps, ne? Fragt das auch an. Genau. Und Google, wenn du bei Google eingeloggt bist in Google Plus oder so, die Suche zeigt auch deinen Standort an, wenn du es halt freigegeben hast.
Ja, auf dem Desktop kann ich tatsächlich sagen, automatisch Koordinaten eingeben, dann wird mir einfach die Mitte von Berlin angezeigt, weil er natürlich nicht genau weiß, wo ich sitze, als Desktop-Browser.
Weißt du, das sollte ich mal versuchen, hier im 17.000 Einwohner-Kaff, die denken, ich sitze in Kiel.
Ja, bei mir ist es schon relativ genau, also das.
Ja, mir ist es nur genau, wenn ich mobil halt drauf gehe. Ansonsten auf dem Desktop ist es irgendwie am Alexanderplatz in Berlin, was so ungefähr der Mittelpunkt ist.
Weil du wahrscheinlich auf dem Handy wahrscheinlich hier GPS dazukommt.
Nee, da reicht sogar das Normale, das über die Funknetze geht. Das ist schon ziemlich präzise.
Okay.
Das klappt recht gut. Klar, mit GPS ist dann ganz genau, aber in Berlin ist es schon die Ortung ohne GPS sehr, sehr präzise.
Ja, da stehen genug Mobilfunkmasten genau. rum und dann lässt sich das gut peilen. Ne?
Ja, und Google scannt halt die ganzen WLAN-Netze. Ne? Also man weiß, Google Richtig. Weiß, wenn ich WLAN anhabe, dann weiß es anhand der WLAN-Netze, die es um mich herum findet, wo ich bin. Das ist echt krass. Also das klappt erstaunlich gut. Das ist allerdings auch etwas erschreckend manchmal.
Was du gerade schon angesprochen hattest, ist ein weiterer Teil der Plugins. Du sagtest, mit hier mobil benutzen und Backend ist noch nicht so toll, was stimmt, weil das derzeitige Backend-Template darauf einfach überhaupt nicht ausgelegt ist. Und weil wir ja nicht mal so eben einen App-Programmierer an Land ziehen können, hast du kurzerhand mal eben den WordPress-Client nutzbar gemacht.
Ja, ganz genau. Also die Idee ist schlicht, also wir haben halt schon eine Blog-Software, die jetzt nicht von so vielen Leuten benutzt wird, wie das bekannte andere Blog, das wir durchaus nennen dürfen, nämlich WordPress. Aber für WordPress gibt es sehr, sehr viele Clients. Es gibt Clients auf allen beliebigen, also gerade auch mobilen Plattformen für Android, iPhone, weiß der Geier was alles. WordPress hat allerdings, nee, fange ich anders an, es gibt für Blogs gibt es eine Schnittstelle, mit der man Blogs befüllen kann. Diese nennt sich XML-RPC. Die wurde irgendwann mal vor vielen Jahren eingeführt von älteren Blogs und von Serendipity wird diese auch implementiert. Das heißt, wenn wir einen Client hätten, der diese Schnittstelle befüllen würde, hätten wir kein Problem. Diese Schnittstelle ist allerdings etwas unvollständig in manchen Punkten. Deswegen ist WordPress irgendwann hingegangen und hat gesagt, okay, ich nehme diese Schnittstelle, erweitere sie aber um spezielle WordPress-Schnittstellen, die dann proprietär sind natürlich. Sie funktionieren nur in WordPress-Blocks. Deswegen können Clients, die auf WordPress aufbauen, also Clients, die WordPress befüllen können, können dann auch nur WordPress befüllen. Bis vor kurzem. Denn jetzt hat diese Schnittstelle, die wir in Serendipity haben, implementiert all die ganzen schicken Funktionen, die WordPress auch implementiert. Das heißt, Serendipity täuscht jetzt einem Client vor, es wäre ein WordPress. Und seitdem kann man jetzt beliebige WordPress-Clients benutzen und damit seinen Serendipity-Blog befüllen. Natürlich auch mobil.
Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich ein Tester sein und praktisch, wenn man dann nämlich mit so einem WordPress-Client auf einmal dann nicht nur Kategorien auswählen kann, sondern auch eine Tagliste bekommt, also der bestehenden Tags auf dem eigenen Blog und das auch entsprechend auswählen kann, quasi auch Fotos dazu zuliefern kann zu meinem Artikel und sonstiges.
Ja, es klappt hervorragend. Also es klappt vorhin auch deswegen so hervorragend jetzt, weil, also als ich das gebaut hatte, ich habe als mobilen Client habe ich ein Android-Gerät und da konnte ich halt den WordPress Android-Client bei ausprobieren, der relativ schnell funktioniert hat. Warum das jetzt so gut geht, ist eine Tatsache, die man bei Serendipity ziemlich oft hat, dass sobald man irgendein Problem hat, melden sich sofort Leute. Das ist echt enorm. Ich habe in meinem Blogartikel einfach mal geschrieben, ich hätte gerne ein paar Tester für andere Plattformen, für iPhone, für BlackBerry und weiß der Geier was. Und in kürzester Zeit waren Tester da, unter anderem natürlich Robert zum Beispiel. Und das hat der Implementierung unglaublich gut getan. Also ich habe bei den ganzen Tests habe ich viele Schwachstellen der neuen API entdeckt und konnte die alle fixen. Und somit haben wir jetzt eine ziemlich robuste Schnittstelle, denke ich.
Ist das, weil ich das spannend finde, ist das, was du geändert hast, zurückgeflossen in den Client? Nehmen die das an oder sagen die ja, mach mal, wie du willst?
Na, das Gute ist ja, dass ich, also die Idee ist ja dabei, dass ich den Client eigentlich nicht ändern möchte. Der okay. Client soll ja so funktionieren, wie es ist. Aber ich habe tatsächlich beim WordPress-Client, da waren einige Bugs drin, die prinzipiell schon nicht ermöglicht haben, dass man auf Serendipity zugreift. Das war schlicht. Die haben ganz am Anfang, wenn sie nach der Schnittstelle suchen, haben sie irgendwie einen Parser auf HTML angesetzt, der in Serendipity komplett abgekackt ist. Das habe ich geändert, den Code, und habe es denen rübergeschickt und die waren hocherfreut und haben das tatsächlich eingebaut. Also in der aktuellen WordPress für Android-Version ist einiger Code von mir schon drin.
Das heißt, Serendipity hilft, dass WordPress-User ihr
können. Das habe ich nicht verstanden. Das war gerade abgehakt.
Ich sage, Serendipity hilft, dass WordPress-User ihr Blog besser befüllen können.
Also,
ja, klar. Ja. Naja, aber nur so als Slogan wäre es natürlich schon.
Das ist auch teilweise so, weil ich habe tatsächlich auch in anderen Sachen, wo sie wirklich Bugs drin haben, die sicherlich auch bei WordPress aufgetreten sind, da habe ich auch einige Fixes für die übermittelt. Interessant ist dabei übrigens, diese ganzen WordPress-Clients, die sind alle von WordPress-Teams, also die sind tatsächlich von WordPress. Die haben aber für jede Plattform haben die ein anderes Team offensichtlich, die sich zwar irgendwie kennen, aber überhaupt nicht voneinander profitieren. Das ist echt Wahnsinn. Und wenn man sich die Clients anguckt, die sehen auch tatsächlich alle unterschiedlich aus. Und da ist es sehr interessant zu sehen. Ich habe mich natürlich vor allem mit dem Android-Team unterhalten. Und da war eine große Resonanz und auch sehr schnell. Und dann habe ich versucht, mich mit dem iPhone-Team zu unterhalten. Da war null Resonanz. Das war echt sehr witzig.
Aber es läuft alles über Automatic wahrscheinlich, ne? Über diese Firma hinter WordPress.
Genau.
Das vergisst man ja immer. Wir sind so eine kleine Open-Source-Geschichte und organisieren uns so selber. Aber hinter WordPress steckt halt mittlerweile tatsächlich eine Firma, die auch nicht wenig umsetzt und nicht wenig Leute beschäftigt.
Ganz genau. Also die Teams sind bezahlt natürlich, im Gegensatz zu unseren Teams.
Da warten wir immer noch drauf, dass Robert endlich mal im Lotto gewinnt, aber...
Ich versuch's eh. Ich habe jetzt die schon wieder die 60 Euro nicht gewonnen, aber ich probiere es weiterhin.
Ich sehe gerade, das hat auch irgendwas noch zu tun mit dem Microblogging-Plugin.
Ja.
Ja, und mit dem Base-Plugin. Gut, das kommen wir dann auch noch. Ich wollte aber nur ganz kurz noch erwähnen, weil es jetzt vielleicht doch wieder untergegangen ist. Es gibt natürlich auch etliche andere, also außerhalb jetzt von Automatic, Blog-Clients, die unterschiedliche Schnittstellen sozusagen anbieten. Und da ist natürlich statt dieser Standardschnittstelle jetzt die WordPress-Schnittstelle quasi zu verwenden, um das Serendipity-Blog zu befüllen, natürlich auch vorteilhafter, weil es einfach dann mehr Funktionalitäten einfach unterstützt. Genau,
du hast ja einige Clients auf dem Mac ausprobiert, die jetzt gar nicht speziell WordPress sind. Die scheinen ja auch ganz gut funktioniert zu haben.
Ja, also Mars Edit zum Beispiel, der andere Kollege hat noch ein zweites auf dem Mac ausprobiert. Wir haben ein paar ausprobiert, noch auf dem iPhone und iPad. Manche streiken trotzdem noch immer, woran das immer noch liegt. Das sind dann, sagen wir mal, eher so Außenseiter-Blog-Software. Also da gibt's ja, glaube ich, am iPhone und iPad habe ich, glaube ich, insgesamt so 20, 30 gefunden, aber manche sind relativ skurril. Also ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt jemand verwendet. Also. Aber nachdem ja quasi die für iPhone und iPad, die von Automatic ja sowieso gratis sind, kann man die ja mal nehmen. Oder sehr gut zu empfehlen ist natürlich auch noch, wie heißt es, Blockly?
Ich habe da keine Ahnung.
Blocksy? Irgendwie so hieß es, glaube ich. Genau, Blocksy.
Blocksy, genau. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Ding, das auch sehr gut weiterentwickelt wird.
Ja, mein Fokus war natürlich, dass möglichst die mobilen Clients funktionieren, weil genau da haben wir eine Schwachstelle, weil wir können auf das Blog nicht mobil schreiben, zugreifen bisher. Eben aus dem bekannten Grund, dass zwar die Frontend-Templates dank Matthias unglaublich schick und mobil benutzbar sind, aber die Backend-Templates eben noch nicht. Naja, also ja, stimmt, die Templates nicht, aber das Frontend ist sehr gut zu benutzen. So.
Wenn es mit 2K11 läuft, läuft's.
Und da kann man natürlich nette Sachen machen, wie weiß ich, bei manchen Blog-Clients kann man zum Beispiel einstellen, die Standardgröße eines Bildes, das man überträgt. Das heißt, ich kann dann eigentlich sehr schnell quasi einen Fotoblog machen. Ich lade mir quasi in meinen Blogbeitrag das Foto einfach rein, muss mich gar nicht um die Größe kümmern, Titel rein, Kategorie auswählen, außer ich habe sowieso im Plugin schon eine Standardkategorie festgelegt, jag das sozusagen aufs Blog und ich habe einen neuen Blogbeitrag mit einem Foto drinnen. Also ich kann zum Beispiel da sehr schnell dann zum Beispiel Fotoblocken oder sowas.
Jetzt da haben wir doch
neuen Schnittstellen.
Da haben wir doch auch gleich die nächste Brücke. Dann gucken wir uns mal OEmbed an. OEmbed ist ja der Feature-Wahnsinn überhaupt.
Wir hätten ja eigentlich hätten wir ja noch die zwei, aber das machen wir danach mit Base und Co. Von mir aus ja. Machen wir OEmbed, weil da bin ich ja sowieso ganz begeistert davon.
Ja, ja, OEmbed ist tatsächlich ein neues Plugin, das gab es vorher nicht. Auch da war wieder der Hintergedanke bei mir natürlich, ich will meinen Blog möglichst einfach mobil befüllen. Und da stelle ich mir mal vor, ich will ein YouTube-Video in meinen Blog bekommen. Das ist schon eigentlich auf dem Desktop ein Horror teilweise, weil man muss irgendwie einen Embed-Code sich bei YouTube abholen und den dann in seinen Blog-Editor reinpacken, aufpassen, dass man in der HTML-Quelltext-Ansicht ist und so weiter und dann noch den Daumen drücken, dass der HTML-Editor diesen Code nicht auch noch zerhäckselt. Das kann man alles viel einfacher haben und dafür gibt es die Technik, die nennt sich OEmbed. Das ist ein Standard. Und die funktioniert schlicht so, man gibt in seinen Editor einen Link auf ein YouTube-Video ein, speichert und hat das YouTube-Video. dass das funktioniert. Dafür ist genau diese Technik Embed da.
Also du gibst im Prinzip dem Plugin über den Eintrag eine URL zu was auch immer. Ich lese hier 28 Services. Mhm. Das geht von YouTube und Vimeo, so typische. Dann sind diese ganzen Bildergeschichten, die man auch für Twitter viel verwendet. Hier TwitPic und YFrog. Es ist Instagram ist nur wichtig für iPhone-Nutzer. Dann ist was hier so Musik.
Wieso, ich kann ja auch als Nicht-Jutz
sowas eingeben. Was für so Musikblogger wie Matches vielleicht spannend ist, ist dann Audioboo, was irgendwie die Audiokommentare, nach denen wir hier immer fragen im Podcast und die keiner schickt, oder Soundcloud ist, glaube ich, auch. Ne?
Soundcloud,
Spotify,
ganz wichtig.
Weiß ich nicht, ob das noch so, die scheinen ziemlich, das ist diese Geschichte, wo man nicht weiß, ob es in Deutschland jemals richtig funktionieren wird, oder?
Ja, das jeder wartet eigentlich drauf, dass die jetzt irgendwie in nächster Zeit mal in Deutschland an den Start gehen.
Kannst du in zwei Sätzen erklären, was Spotify ist, weil ich kann es nicht.
Spotify ist einer dieser neuen Musikstreaming-Dienste. Das heißt, man meldet sich an, zahlt entweder einen Beitrag von 10 Euro im Monat oder muss mit einer werbefinanzierten Variante Vorlieb nehmen und kann dann aber über einen Client Millionen von Songs anhören. Einfach streamen, die werden dann, man kann sie nicht runterladen, so wie man das bei MP3s, die man jetzt bei Amazon zum Beispiel kauft, macht. Also man lädt sie nicht runter, sondern sie werden nur gestreamt, wie wenn man sich jetzt ein YouTube-Video anschauen würde. Und das funktioniert erstaunlich gut. Die Auswahl ist halt riesig. Also man hat wirklich halt Zugriff auf einen kompletten Plattenladen. Ja. Das waren jetzt schon mehr als zwei Sätze.
Ist schwierig. Also im Grunde, du hörst Musik übers Netz, aber es ist nicht deine eigene. Und wenn du keine Werbung haben willst, zahlst du dafür. Mhm. Gut. Genau. So, und irgendeinen dieser fast 30 Dienste nehmen wir eine URL zu einem Medium in diesem Dienst. Und dann macht das Plugin damit was?
Na, das Witzige ist ja halt, wie gesagt, es gibt mehrere Dienste, die so Embeds können. Die müsste man alle lernen, wenn man es embedden will. Und deswegen nimmt man halt eine URL. Und das Plugin macht jetzt, nimmt sich die URL, guckt an, woher die kommt. Also bei YouTube guckt sie zum Beispiel nach und sieht, das ist ein YouTube-Link. Und dann fragt das Plugin bei YouTube nach, sag mal, kannst du mir mal bitte eine Ersetzung für diese URL geben? Eine Repräsentation für diese URL. Und dann sagt YouTube, ja klar, habe ich. Und dann schickt YouTube mir zurück an das Plugin, mach mal anstatt dem Link, mach mal einen Videoplayer rein zum Beispiel. Also die Idee dahinter ist, dass alle Services, die OEmbed unterstützen, das sind so ungefähr diese 30 Services, die du da siehst, bei denen kann man immer URLs einkippen. Und die Services liefern zurück eine Repräsentation, die eben nicht mehr die URL darstellt, sondern ein Bild, ein Video, ein Sound, ein Player, ein was auch immer. Also irgendwelche Objekte, die man einbetten kann in seinen Artikel. Das geht halt super simpel, weil man muss nur noch die URLs haben von irgendwelchen Seiten und packt die in seinen Text rein mit einer bestimmten Syntax, kriegt dann bei der Darstellung die entsprechenden Repräsentationen dann dargestellt.
Das ist super schön. Und das ist natürlich auch wieder cool für mobil, ne?
Ganz
weil
genau.
Kein Mensch will mobil irgendwie da so ein Code-Schnipsel von YouTube ganz einbinden und kopieren müssen.
Ganz genau.
Aber mal eben eine URL.
Also ich, wenn ich mir so überlege, wenn ich irgendwelche Fotos im Urlaub mache und die dann vielleicht auf Twitter hochlade, Twitter hat auch Möglichkeiten, wie man sein Bild schön einbinden kann, aber da kann ich einfach die URL auf das Twitter, Blödsinn, Flickr meine ich, auf das Flickr-Bild einpacken und dann wird das automatisch alles ersetzt. Also muss sich um da überhaupt nichts mehr kümmern da. Sind übrigens
eben, haben wir das eigentlich schon erwähnt, eben, dass Twitter auch unterstützt
Twitter
wird?
Twitter ist tatsächlich auch ein Service, die nativ OEmbed unterstützen und das ist super schick. Also wenn man sich so vorstellt, man möchte so einen Tweet kommentieren in seinem Artikel, dann müsste man irgendwie den Tweet jetzt per Copy und Paste vielleicht irgendwie den Text bekommen. Man kann dann aber auch einfach wieder die URL auf den Tweet reinpacken und Twitter ersetzt das durch ein sehr, sehr stylisches Replacement. Das sieht wirklich sehr nett aus. Also man sieht halt richtig schön mit Rahmen und Bild und man kann sogar auch wieder, wie man es vom Follow-Me-Widget her kennt, man kann dann gleich folgen oder retweeten und all den ganzen Kram machen. Das ist sehr, sehr schick.
Also die haben auch geil für, gibt ganz viele Leute, also relativ viele Leute, die in Blogs dann einen Artikel posten am Monatsanfang, ihre liebsten Tweets vom Vormonat.
Ich weiß, wen du meinst.
Dafür ist es total klasse. Ja,
das ist super. Also auch, ich benutze es gerne mal, wenn ich auf irgendwas Bezug nehme. Also bei einem anderen Plugin habe ich mal etwas geschrieben, da habe ich zum Beispiel Matthias Mees jetzt tatsächlich einen Tweet von ihm zitiert, wo er etwas mit der Nase gerümpft hat und ich habe den Tweet dann reingepackt und dann in meinem Artikel darauf geantwortet. Das ist sehr, sehr schick. Und man kann, bei Twitter ist man eben wirklich begrenzt auf die Zeichen. Wenn man ein bisschen mehr dazu schreiben will, dann kann man diesen Tweet eben schön in seinen Blog reinpacken. Witzigerweise ist das genau eine Sache, mit der Post-Source gerade extremst werben, mit diesem lächerlichen Embedding von Tweets. Das ist, die verkaufen das gerade als ihre extremst neue Technik, dabei gibt es sie schon relativ lange. Und wir können sie natürlich jetzt auch.
Und es kommt nicht mal von denen, das kommt von Twitter.
So sieht es aus, ja. Genau. Sie sagen halt, es wäre ihre Technik, also sie lassen es so scheinen, als wäre es ihre Technik, dabei haben sie gar nicht viel damit zu tun. Das ist echt interessant.
Was ich gerade sehe, Karten einbinden kann es nicht, ne?
Das OEmbed-Plugin hat erstmal diese 30 Services, die man sieht, und man kann zusätzlich einen sogenannten generischen OEmbed-Provider einbinden. Solche Embed-Provider sind zum Beispiel, oder ist zum Beispiel Embedly. Und das ist eine Sache, die schaltet sich zwischen dein Blog und die Services. Also es gibt natürlich noch nicht so richtig viele Services, die OEmbed unterstützen. Deswegen kann man URLs, die das nicht unterstützen, kann man bei Embedly abliefern. Und Embedly liefert dann Ersetzungen. Das Witzige ist dabei, dass man über Embedly oder ähnliche generische Services mittlerweile jede URL ersetzen kann. Also die suchen immer irgendwas raus, was am besten dazu passt. Entweder haben sie schon explizites Wissen darüber oder sie nehmen einfach irgendwelche Bilder, die sie da gleich finden. So, das heißt, man kann das OEmbed-Plugin tatsächlich jetzt so benutzen, dass man blind einfach URLs embeddet und dann mal schaut, was dabei rauskommt. Bei Maps habe ich es noch nicht probiert. Aber ich habe bei anderen Blogs schon gesehen, dass die schon sehr viel rumprobiert haben. Die haben irgendwie Amazon Links reingepackt, die richtig schick aussagen und also man sollte es einfach mal ausprobieren, was da rauskommt. Wenn man so einen generischen Provider hat, kann man beliebige URLs ausprobieren.
Hat das einer von euch schon mal mit OpenStreetMap probiert? Weil wenn ich den Artikel bei Matches im Blog sehe, denke ich, OpenStreetMap gibt es ein großes Interesse bei den Serendipity-Leuten.
Nee, ausprobiert habe ich es noch nicht. Das wäre aber wirklich mal interessant. Das ist natürlich, da kommt einiges zusammen. Also man muss natürlich irgendwie diesen Link bekommen, in dem dann natürlich dieser Ausschnitt der Karte irgendwie definiert ist und man hat auch noch diesen Zoom-Level, wie weit man in die Karte reinzoomt. Das lässt sich natürlich schon alles in so eine URL mit reinnehmen. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es ist durchaus vorstellbar.
Bei dir also, der Konrad Baukmeier dazu, schönen Gruß Konrad, kommentiert und der könnte es, glaube ich, gebrauchen, weil der hat so eine statische Seite, glaube ich, mit Google Maps, die irgendwie, es geht, glaube ich, um Spielplätze in Dresden oder irgendwie sowas, weiß ich nicht genau.
Genau, der hat so ein Projekt, ja, wo er die alle verzeichnet.
Das Tolle ist, ich habe es gerade ausprobiert. Mal so eben nebenbei.
Ja, so nebenbei, ja. Kommt ein Text vom OpenStreetMap, der irgendwie nicht ganz zur Adresse passt. Und der Link, es wird dann noch ein Link angezeigt und der Link führt dann zu dem jeweiligen Kartenausschnitt, den man vorher gewählt hat. Also nicht so ganz, was man braucht. Weil
ich habe auch gerade mal nachgeschaut nebenbei und habe im Ticketsystem von OpenStreetMap einen entsprechenden Feature-Wunsch gefunden, aber Der scheint wirklich noch nicht umgesetzt zu sein. Also
beim OpenBed-Plugin, das ist so aufgebaut, dass man eigene Provider dafür schreiben kann. Ich habe zweimal so exemplarisch gemacht. Einer ist für Audioboo und der andere war für, für Posterous. das heißt, wenn man sowas haben möchte, kann man sich überlegen, naja, dann baue ich mir halt einen eigenen OpenStreetMap-Provider. Wenn OpenStreetMap selber noch nicht OpenBed kann, was ja offensichtlich der Fall ist, baut man sich halt einen eigenen. Kann man in Auftrag
das
geben.
Wäre doch mal ein Projekt. Ich weiß
auch schon, wer dafür geeignet wäre.
Wenn jetzt einer herkommt und sagt, hier, ich habe da mal schnell was gestrickt, dann schickt das zu dir und du baust es mit ins Plugin ein, oder kann man das auch irgendwie selber, oder?
Man kann das selber. Also wenn man der Code im Plugin ist ja frei verfügbar, wie alle Plugins. Und man schaut einfach mal in das Verzeichnis rein. Da habe ich irgendwie ein Verzeichnis, das nennt sich Custom. Und da sind zwei Provider drin, die habe ich möglichst groß kommentiert, damit man sieht, wie sowas funktionieren kann. Und die kann man sich als Vorlage nehmen und dann sich einen eigenen Provider bauen. Da steht auch drin, wie man sie dann einhängt ins Plugin. Das Plugin wird konfiguriert über so eine XML-Datei. Und das ist, also für jemand, der PHP programmieren kann, ist das jetzt nicht so das große Ding.
Gut, wie man sich an Plugin-Entwicklung beteiligt, da kommen wir eh gleich noch zu. Mhm. Vielleicht sprechen wir nochmal über Common Spice eine Runde. Das ist ja auch spannende Geschichte. Was macht Common Spice, Grisha?
Common Spice ist eigentlich ist zurzeit so meine, wie du es mal schön gesagt hast, ist meine Spielwiese. In Common Spice probiere ich gerade ein paar Sachen aus, die ich an anderen Stellen so gesehen habe, die mir interessant erscheinen. Die eigentliche Idee dahinter war, also wenn ich einen Blog schreibe, dann warum schreibt man einen Blog? Natürlich, um sich mitzuteilen, aber man tut es auch, um mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und freut sich zum Beispiel über, oder vor allem über Kommentare, dass Artikel kommentiert werden. Und das kann man ja befördern, indem man zum Beispiel Kommentatoren belohnt. Und Common Spice ist ein, oder soll ein, es ist ja noch, ist in keinster Weise irgendwie veröffentlicht, das ist nur in der von Robert schon genannten Testtüte und bei mir zu sehen. Es ist ein Plugin, mit dem man den Kommentarbereich erweitern kann. Man kann weitere Informationen zu dem Kommentator abgeben. Also was wichtig ist zum Beispiel, ist, dass man kann jetzt auf einmal einen Twitter-Namen angeben. Der wird im Kommentar angezeigt oder als etwas Alien-Funktion kann man sagen. Man kann einen seiner letzten Artikel in seinem eigenen Blog bewerben. Das ist ziemlich lustig, weil dann sieht man unterhalb des Kommentars, der Autor schrieb übrigens neulich auch über bla. Das ist einerseits ist interessant für die anderen Leser, die können sehen, in welchem Kontext der gerade ist, über was der sich gerade Gedanken gemacht hat. Aber es ist vor allem natürlich auch interessant für den Kommentierenden, weil der kann da einen schönen Link hinterlassen auf einen Eintrag in seinem Blog, was vielleicht eine weitere Motivation ist, dann doch mal einen Kommentar zu hinterlassen.
Ein Trackback gibt es aber nicht.
Nein, ein Trackback mache ich nicht, nein. Ja. Könnte man sich überlegen, aber das ist, glaube ich, zu viel des Guten.
Also den Twitter-Namen finde ich schon mal, oder den Twitter-Handle finde ich schon mal cool. Mhm. Zumal man dann auch Kommentatoren, wie ich es richtig sehe, direkt folgen ganz kann, genau. Aus dem Kommentar heraus.
Ja. Auch da ist wieder das Follow-Me-Widget drin oder ein Teil davon halt. Deswegen funktioniert das da ganz genauso.
Also es holt einerseits das Follow-Me-Widget rein, andererseits integriert es sich auch ins Kommentarformular. Mhm. Das Formular kriegt dann neue Felder, sieht man bei dir schön im Blog, ist ja zusätzlich der Twitter-Name und Hinweis, dass man auch einen Audiokommentar abgeben könnte, wo ich einmal noch nicht weiß, ob das so gut ist.
das ist wirklich Spielwiese. Also ich habe beim Hören eures Podcasts, beziehungsweise ist mir die Idee gekommen, du sagst eigentlich bei jedem Podcast am Ende, du hättest gerne einen Audiokommentar. Und mir ist das ehrlich gesagt zu mühselig. Also ich gehe jetzt nicht hin und gehe irgendwo, nehme einen Kommentar auf und versuche den an irgendeine E-Mail-Adresse zu schicken. Was ich vielleicht machen würde, wenn ich Audioboo kenne, dann würde ich vielleicht einfach mal sagen, okay, ich nehme mal schnell einen auf und hänge ihn da drunter. So wie ich normalerweise auch einen Kommentar schreibe. Und das ist die Idee, die da gerade ist. Man kann tatsächlich jetzt, wenn man möchte, einen Kommentar nicht als Text, sondern als Audio-File hinterlegen. Und zwar relativ simpel. Also man geht zu Audioboo hin, nimmt was auf, nimmt dann, ähnlich wie vom OpenBed bekannt, nimmt man sich den Link zu seinem Kommentar und packt den da unten ran und fertig. Dann steht da im Kommentarfeld ein Player, wo man den Kommentar sich anhören kann, anstatt zu lesen. Das war die Idee dahinter. Klar, das ist natürlich, also wenn es interessant ist, dann wahrscheinlich höchstens für Podcast-Leute und das ist schon sehr, naja, also für mich war es ein Spaß.
Naja, oder für Audioblogs. Ich stelle mir das so vor, ich embedde quasi also jeweils als Artikel einen Audioboo und meine Hörer und Hörerinnen können quasi dann das Ganze bei Audioboo wieder kommentieren. Also eine reine Audioversion eines Blogs.
Oder wie bei Matthias, also Musikblog. Weiß ich nicht, remixen. Oh.
Na, man muss es vielleicht einfach mal anbieten und die Leute werden sich dann schon ihre Nutzungsszenarien irgendwie selber aussuchen vielleicht. Ne? Also vielleicht gibt es da wirklich Dinge, wo wir jetzt gar nicht drauf kommen und irgendjemand sagt, hey cool, das hat mir schon immer gefehlt, ich habe da eine super Idee, ja, jetzt kann ich es endlich umsetzen.
Weil ich war genau in dieser Technik drin gerade. Das O-Embed ist genau sowas, dass man so einen Player reinmachen kann und so. Also ich habe einfach die ganzen Techniken, die ich vorher gehabt habe, hier halt auch nochmal mit reingefügt. Ob es dann jemand benutzt, muss man mal sehen.
Wobei du sagtest, Audioboo ist ein bisschen stressig, weil die liefern ab Werk, glaube ich, einen Flash-Player aus und liefern auch nur MP3 aus. Mhm. Das heißt, HTML5-Player kannst du schon mal vergessen, weil, glaube ich, zumindest Firefox oder weiß jemand, ob auch noch andere Browser, jedenfalls Firefox, nimmt kein MP3 fürs Audio-Element. Ja.
Alle Browser, die ich habe, richtig. Chrome und Chromium auch nicht. Ja, das ist in der Tat so. Also Doch,
ich glaube, Chrome nimmt MP3 mittlerweile.
Vielleicht, aber
bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist das ein Problem, auf das man da trifft.
Ja. Das ist generell das Problem mit diesen beiden, also mit Audio und mit Video in HTML5, das ist da wie immer, es gibt keinen Standard, jeder macht sein Süppchen und dann sitzt du da und musst irgendwie 3 verschiedene Formate mit 8 verschiedenen Codecs anbieten, damit es funktioniert. Ist halt so.
Ich glaube, da musst du jetzt aber nochmal erklären, was dieser HTML5-Player ist, ne? Also was das soll gerade.
Ja, es gibt halt in HTML5 gibt's anders. Wenn man in der Vergangenheit Video oder Audio in seine Blogs bringen wollte, dann brauchte man meistens Flash. Flash ist unschön. Warum, kann Robert mal schnell erklären hier? Stichwort Accessibility. Robert?
Achso, soll ich? Ja. Ja. Naja, bei Audio kann ich jetzt nicht so sagen, aber bei Sonstiges ist es einfach nicht bedienbar, also in vielen Fällen nicht bedienbar für blinde User und auch teilweise für andere User in dem Bereich. Man könnte es rein theoretisch in vielen Bereichen barrierefrei hinkriegen, aber da muss man schon sehr, 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 sehr gut sein und das sind 99% der Entwicklern und, eigentlich nicht.
Viele Leute scheitern ja schon daran, das entsprechende Browser-Plugin zu installieren. Und
und auf dem iPhone und dem iPad.
Ja, das hatte ich neulich erst. Da fragte mich jemand, die Webseite von einem befreundeten Gastronom, die könnte er auf dem iPad nicht aufrufen. Ich mir die URL geben lassen, mir das angeguckt und festgestellt, ja, der hat sich eine komplett in Flash gebaute Webseite andrehen lassen. Und da das iPad und iPhone kein Flash geben, unterstützt und nach Apple-Aussagen auch nie unterstützen wird, ich weiß nicht, wie es bei Android-Geräten ist. Mein Android-Handy kann definitiv kein Flash, glaube ich. Mag mittlerweile welche geben, die es können, weiß ich nicht.
Schon, aber solange gebe ich einen Energiefresser natürlich auch sein.
Ja, und es ist ziemlich groß. Also ich habe es auch runtergeschmissen, weil ich einfach Platzprobleme hatte. Und jetzt ganz neu bringt ja Google den Chrome-Browser irgendwie als Beta auf die Android-Geräte und der unterstützt wohl auch kein Flash mehr. Also
gut, und dafür gibt es halt als Ausgleich, oder man hat diesen Missstand erkannt in den entsprechenden Gremien und deswegen gibt es in HTML5 jetzt sogenannte native Audio- und Videoelemente. Das heißt, wir brauchen kein Flash mehr und können eben im Browser den Audio-Player, den sieht man bei uns im Podcast-Blog, weil wir den eben benutzen und kein Flash, wenn der Browser es unterstützt. Und dasselbe gibt es nochmal für Video und das läuft halt, Hilfe, erklärt das mal jemand besser als ich. Es läuft halt nativ im Browser und braucht keine Zusatztechnologie, wenn es der Browser kann.
Genau. Also es benutzt einfach tatsächlich die Technik, die auf dem Rechner, wo das dargestellt wird, es vorhanden ist. Also man muss nicht irgendwie ein Flash und irgendwas einbinden, sondern wenn der Rechner Videos darstellen kann, dann sagt HTML5, stell mir bitte an dieser Stelle einfach ein Video dar. Mach's wie du willst, aber stell's dar. Ein sehr leichter Markup, der auf jedem Betriebssystem umgesetzt werden könnte. Hat allerdings das Problem, was du gerade genannt hast, dass man unterschiedliche Codecs dann natürlich selber haben will, muss.
Das hat auch teilweise mit Patenten zu tun.
Ganz genau.
MP3 ist Patent und Apple möchte gerne dieses, sag schnell, H.264 als Videocodec, was auch zweifelsohne ist, ein toller Codec. Mhm. Kannst unglaublich kleine Videos machen, die man riesig skalieren kann damit. Aber es ist halt auch wieder eine Patentfrage und dann möchte natürlich auch jeder wieder sein Patent und es ist ein Elend.
Ja.
Hast du für Common Spice noch irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, und ich wollte nur mal erzählen, das und das kommt demnächst auch noch dazu?
Nein, also das Common Spice ist so eine Sache, die entwickle ich gerade so nebenbei und da habe ich noch ein paar Ideen, man kann da all möglichen Mist noch machen, aber das ist eher so eine, wie gesagt, meine Spielwiese, an der ich so ein bisschen rumspiele. Ich muss mal sehen, ob und wann ich das release überhaupt.
Dann
ja, ich denke allein für die Twitter-Geschichte allein lohnt sich schon, denke ich. Das ist...
Ja, vielleicht mal schon. Ein kleiner Schnitt, bevor wir zum Rest-Themenbereich kommen und mal gucken, wie weit sind die denn jetzt? Also liegen die alle schon auf Spartakus oder ist...
Moment, sind ja noch gar nicht fertig, Herr Mies. Wir müssen noch kurz mal zum WordPress-Client zurückgehen und noch zu der Frage der Spam-Behandlung, oder?
Das können wir gerne machen. Das kann ich
macht.
Aus. Ja, naja, muss man schon noch erwähnen, dass das ja jetzt quasi über den Client jetzt auch cool. geht.
Also, einer der Erweiterungen von WordPress, die es bei den anderen Schnittstellen bisher gar nicht gab, ist, dass man Kommentare nicht einfach nur löschen, moderieren und sonst was machen kann, sondern man kann sie auch als Spam markieren. Und das ist natürlich perfekt für uns jetzt gerade mit unserer Umgebung des Base-Plugins. Weil da haben wir genau die Funktionalität, dass wir gerne Kommentare sagen wollen, das ist Ham und das ist Spam. Speziell Spam müssen wir wissen. Das heißt, wenn du unterwegs bist, sollte man vielleicht zu sagen, dass dieser WordPress-Client zumindest bei Android, der informiert mich unentwegt, wenn neue Kommentare reingekommen sind. Das ist sehr genial. Also ich werde sofort informiert, ich kriege einen neuen Kommentar, kann schauen, ist das was Vernünftiges? Dann kann ich sofort darauf reagieren. Oder vielleicht ist das sogar Spam, was das Base mir nicht rausgehauen hat. Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, ich markiere diesen Kommentar und markiere ihn als Spam. Und das XML-RPC-Plugin reicht diese Information durch an Plugins, die sich dafür interessieren. Und derzeit das einzige Plugin, aber das können wir noch mehrere folgen, ist das Base. Das fängt diesen Event ab und sagt, aha, okay, dieser Kommentar ist offensichtlich als Spam markiert. Also reagiere ich so genauso drauf, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich in der Admin-Oberfläche wäre. Das ist also sehr cool. Du kannst wirklich unterwegs, kannst du ganz schnell mal was als Spam machen. Es fliegt raus, landet in deinem Base-Papierkorb und so.
Also ich finde es ja auch sehr genial. Und wenn man den WordPress-Client nicht zum Blocken verwenden möchte, aber allein die Möglichkeit, dass ich, wenn ich gerade unterwegs bin, also ich lasse mich jetzt über jeden Kommentar per E-Mail informieren und früher habe ich dann irgendwie verzweifelt versucht, über mein Phone, was eh schwierig geht, oder irgendwo in der Nähe einen Rechner zu finden, wo ich mich einloggen kann. Jetzt rufe ich einfach den WordPress-Client auf, gehe dort auf Kommentare, suche mir der Spam, das durchgekommen ist, was hin und wieder mal passiert, sage, das ist Spam und das wird sofort wieder raus.
Wenn man sofort darauf reagieren kann,
ist das
das Coole. Der Spam ist halt nicht sehr lange im Block.
Gut, das mit dem Spam war ja in letzter Zeit eh, aber das machen wir jetzt nicht hier, das gehört nicht hierher, das ist im Forum.
Nur kurz vielleicht noch, also dieses XML-RPC hat sowieso so ein bisschen jetzt, also ich habe es so gebaut, dass es so die Eigenart hat, dass es versucht, Informationen, die es bekommt, an andere Plugins zu verteilen. Eine interessante ist zum Beispiel auch, natürlich können diese ganzen Clients, die mobilen Clients, können mit den Artikeln natürlich auch wieder Geokoordinaten mitschicken. Das macht der WordPress-Client leicht proprietär. Aber unsere Schnittstelle nimmt auch das jetzt ab und schickt das weiter an das Geotech-Plugin, so installiert. Das heißt, dann wird über den mobilen Client der aktuelle Aufenthaltsort am Artikel drangepappt, der kommt ins Geotech-Plugin und das speichert er schön ab und dann hat man es so, wie man es auch in der Admin-Oberfläche hätte. Also auch da wieder für das mobile Reiseblock perfekt.
Mhm.
Gut, dann lass uns mal gucken. Ich habe gerade schon geschaut, Common Spice ist noch nicht auf Spartakus, ne? Das hast du.
Richtig, das ist meine Spielwiese. Also
das ist deine Spielwiese. Der Rest?
Es gibt einen Beta-Tester, der so mutig war, es auch mal in sein tatsächlich produktives Blog reinzuhängen, aber ansonsten ist es ein Spiel-Plugin.
Gut, alles andere ist schon auf Spartacus und könnte sich jeder ins Blog bauen oder nicht?
Alles ist schon in Spartacus drin und auch fertig derzeit.
Gut. Dann wollten wir noch ein bisschen, weil das ist ja jetzt kein Zufall, dass ihr beide ein bisschen mehr gemacht habt in letzter Zeit, wobei man jetzt natürlich sagen muss, sind auch beides freiberuflich arbeitende Menschen, die ihre Freizeit opfern, um Plugins zu entwickeln. Und da muss man immer gucken, wie viel Freizeit man hat. Aber ja, wie kommt das, dass das in letzter Zeit jetzt so viel war? Gut, bei dir bestimmt durch diese Grundidee mit dem mobilen Bloggen, aber ihr habt beide schon mal angedeutet, dass das durchaus was damit zu tun hat, dass der ganze Ramschatz auf GitHub liegt. Vielleicht.
Ja, also das spielt mit Sicherheit schon eine Rolle. Dadurch, dass eben diese ganzen Plugins jetzt nicht mehr bei SourceForge liegen, wo sie ja in einem das ist überhaupt schon Subversion, eben nicht, ne? Es war ein CSV, also CVS. Und das ist halt schon ziemlich veraltet und da gestalten sich eben manche Dinge gerade in der Zusammenarbeit relativ schwierig. GitHub ist eben jetzt eine relativ neue Plattform und die ist einfach super. Also wie die das ermöglichen eben, dass man gemeinsam irgendwie an einem Projekt arbeitet. Einerseits dadurch, dass sie eben Git im Hintergrund verwenden als Technologie, als verteiltes System, wo die Quelltexte drin aufbewahrt werden, als auch was sie noch dazu gepackt haben, eben auf der Oberfläche. Das ist schon ziemlich genial.
Das mal generell. Also das System zur Versionsverwaltung dahinter ist eben das Git. Das hat, glaube ich, ursprünglich mal Linus Torvalds geschrieben, um den Linux-Kernel besser pflegen zu können, wenn ich mich nicht irre. Und genau. Dann kommt GitHub und GitHub bietet im Prinzip ja einerseits ein Git-Hosting für Open-Source-Projekte und andererseits machen die halt auch, legen die eine Oberfläche darüber, die, das ist zumindest meine Erfahrung, und das werdet ihr ähnlich sehen, die eine Menge Dinge sehr viel einfacher macht, als wenn man jetzt mit einem nackten Git arbeiten müsste.
Ja, was dabei vor allem so schick ist, man kann sich GitHub, also Git selber ist erstmal eine Versionsverwaltung, die sehr genial ist, die macht sehr viel einfach. Das ist aber eher so ein technischer Aspekt dabei. Was viel interessanter bei GitHub ist der soziale Aspekt. Bei GitHub kann man sich vorstellen wie ein Community-Portal für Entwickler. Und das ist befördert natürlich auch, dass Leute miteinander kommunizieren und gemeinsam an Sachen arbeiten und gemeinsam in unserem Fall halt Plugins entwickeln. Das ist wirklich genial, finde ich.
Genau. Erzähl mal ein bisschen was.
Also es gibt
was,
halt die
Möglichkeit. Was war jetzt mit GitHub für euch beide, meinetwegen bei dem Geotech-Ding, was war einfacher, was wäre besser, was ging schneller oder wie auch immer, als es zum Beispiel jetzt über Subversion oder CVS bei SourceForge gewesen wäre.
Das ist die Frage, wie tief wir ins Detail reingehen sollen. Also
fang an.
Git bietet die Möglichkeit, dass man an eigentlich einem Code in zwei Versionen arbeiten kann, die man nachher wieder zusammenfügen kann. Das schafft SVN und CVS schafft das auch, aber nicht so genial wie Git. Bei Git ist das wirklich extremst einfach. Bei Git kann ich hergehen und, was ich nicht, einen Monat lang am Code von Serendipity rumarbeiten. Währenddessen arbeiten andere weiter an dem Code rum und ich kann nachher sehr, sehr einfach in den meisten Fällen meinen Code wieder einfügen. Das ist bei anderen Quelltextverwaltungen ist das immer ein großer Aufstand. Also man kann sehr viel kaputt machen dabei. Das ist bei Git viel einfacher. Was ich allerdings, wie gesagt, an GitHub vor allen Dingen sehr interessant finde, ist dieser Community-Aspekt. Also wenn ich eine Neuerung hochlade auf GitHub, dann bin ich auch immer gleich in dem Portal drin und schaue mir an, was andere hochgeladen haben. Schaue mir an, was die für Code gemacht haben und habe dann in GitHub die Möglichkeit, dazu zu kommentieren. Das ist eine geniale Sache, weil es passiert auf einmal eine Qualitätssteigerung durch ein Mehr-Augen-Prinzip. Also man guckt halt rein und sieht, oh, da ist vielleicht ein Fehler oder das könnte man anders machen. Man kommentiert das und der das eigentlich gemacht hat, reagiert dann darauf und ändert das vielleicht. Das hat man halt vorher bei CVS und SVN gar nicht gehabt, sowas, so eine Möglichkeit.
Wobei die Kommentarfunktion auch deswegen cool ist, finde ich jetzt. Einerseits hast du halt diese Web-Oberfläche, wo du eben mitkriegst, der und der hat das und das dazu kommentiert oder sowas. Andererseits kriegst du eine Benachrichtigungsmail. Und das ist das Allercoolste. Du kannst einerseits einen Link klicken in dieser Benachrichtigungsmail und bist dann, sofern du eingeloggt bist und es bleibst bei GitHub an der entsprechenden Stelle in der Oberfläche, kannst aber auch einfach auf die Mail antworten, per Mail. Und dong, landet das landet da in der Diskussion in der Web-Oberfläche. Das ist total abgefahren. Na,
allein, dass da überhaupt eine Mail kommt, ist schon so eine Sache. Das saugt dich immer wieder rein nach GitHub. Also ich habe das bei mir festgestellt. Also wenn ich meine Sachen committed habe so und irgendwo mal vielleicht was geschrieben habe, dann kommt bei mir einen Tag später eine Mail an. Da hat jemand irgendwas gesagt, du bist sofort dabei und gehst rein. Und das hat halt so, dadurch entsteht halt diese Community-Ding. Also ich habe jetzt über GitHub habe ich auf einmal S9Y-Entwickler kennengelernt, die mir vorher zwar irgendwie so vom Namen so bekannt waren, aber da habe ich auf einmal ihren Programmierstil kennengelernt. Ich habe kennengelernt, wie sie über bestimmte Dinge denken und ich habe sie ein bisschen mehr kennengelernt. Das ist erst seit GitHub so. Das ist wirklich witzig.
GitHub ist ja schon, muss man sagen, mittlerweile irgendwie so das quasi Standardnetzwerk für Entwickler geworden, für viele Open-Source-Projekte geworden. Klar gibt es noch viele andere Alternativen, aber es ist wirklich so, was sich auf GitHub tut und wie viele Leute sich da tummeln, denen man dann natürlich mit den üblichen Funktionen folgen kann oder sie befreunden kann. Man kann kommentieren, man kann sich da eben besser austauschen. Man kann auch zum Beispiel, der Quellcode ist ja immer in Repositories organisiert, ne? So quasi Pakete, die zu einem Projekt gehören. Jetzt kann man auch, wenn man da jetzt nicht direkt drin selber rumprogrammieren will, rumpfuschen will oder einfach mal was ausprobieren will, sich ganz einfach eine Kopie davon ziehen, forken heißt es dann, und hat dann eben quasi einen Klon bei sich liegen, kann da eben dran rumprobieren und vielleicht da irgendwelche Bugs fixen und die dann auch sehr einfach wieder quasi in das Original zurückschieben, zurückgeben. Also haben dann auch irgendwie alle was davon.
Zusätzlich ist da noch, es gibt da eine Issue-Verwaltung. Also man kann halt notieren, was man denn gerne hätte oder bräuchte oder was fehlt. Das hier mit Matches lief das so. Ich habe am Geotech-Plugin angefangen zu bauen und habe dann schnell festgestellt, dass ich mich mit diesen ganzen APIs zu Google Maps und erst recht OpenStreetMap überhaupt nicht auskenne und habe dort in meinem Blog dann nachgefragt, ob da nicht jemand Lust hätte, da was zu tun. Da hat sich glücklicherweise Matches sehr schnell gemeldet und hat dann einen enormen Code da produziert und das richtig hervorragend hinbekommen. Jetzt mit GitHub das ist aber eher ein Zufall, dass man sich da trifft. Auf GitHub ist klar, wir haben eine zentrale Anlaufstelle, wo man solche Sachen dann abkippen kann. Also ich könnte ein Issue aufmachen, ich brauche noch einen Teil in dem Plugin, wer kann denn das und das machen? Und die ganzen SNY-Leute kommen halt hin und können das dann lesen und darauf reagieren.
Du kannst übrigens auch Leute in Kommentaren auf GitHub mit dem GitHub-Benutzernamen, der auch über ein Autocomplete da in so einer Pop-Up-Box kommt, sozusagen, ja, wie eine Menschen auf Twitter. Und die kriegen, glaube ich, irgendwie auch eine Benachrichtigungsmail, dass sie da irgendwo erwähnt wurden.
Dann kriegen es genauso wie beim Kommentar, genau, ja.
Genau, ja. Ich meine, das ist noch, was du gerade angesprochen hattest, Grisha, hatten wir, glaube ich, auch als Diskussion mal, dass wir ja jetzt durch GitHub noch einen weiteren Kanal dazu bekommen haben, ne, auf dem man solche Diskussionen führen kann. Also wir haben ja unser Forum, dann haben die Leute Blogs, manche Leute sind auf Twitter und da muss man sich natürlich schon ein bisschen Gedanken machen, was man jetzt wo irgendwie kommunizieren will oder worüber man auf welcher Plattform sprechen will.
Zumal es ja auch Benutzer gibt, die bestimmte Plattformen, ne? Mir fällt jetzt einer ein, dem winke ich mal still und leise, genau. Und die halt kein Twitter benutzen oder nicht, es gibt ja auch nicht wenig Entwickler, leider finde ich immer, die im Forum nicht besonders aktiv sind.
Ja, vielleicht ist da GitHub ja wirklich eine Chance jetzt gerade für die Entwickler. Weil ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass jemand das nicht gut findet, das da irgendwie zusammenzubringen, weil wer das einmal benutzt hat,
einfach begeistert sein. GitHub ist so die Fokussierung für die Entwickler unter uns, denke ich. Das Forum ist so für Benutzer, die meistens Antworten von Entwicklern bekommen. Und GitHub ist sozusagen so dieser Zirkel, wo die ganzen Entwickler drin sind und dann sehr techy miteinander sprechen und so. Und das ist, ich glaube, es sind schon zwei klare Kanäle. Also als Entwickler sollte man, oder ist man sowieso sehr oft auf GitHub. Ich bin auch durch andere Projekte bin ich oft da. und kriege das dann einfach mit, was dann gerade bei SNY passiert. Ja. Im Forum muss ich explizit reingehen und gucken, ob da vielleicht irgendwas ist für mich. Das ist irgendwie noch ein anderer Use Case. GitHub ist wirklich für die Entwickler unter uns, denke ich.
Schauen wir mal, das wird ja demnächst dann vielleicht auch noch zusätzlich genutzt für das Buch oder die Doku, wie wir es in der letzten Ausgabe mit Dirk besprochen haben. Muss man mal schauen. Dann werden wir vielleicht auch darauf zukommen müssen, dass Leute, die in dem Sinne keine Entwickler sind, in GitHub arbeiten, wenn die Doku da liegt. Aber das ist ja alles ein bisschen Zukunftsmusik. Ja,
da bin ich mal gespannt.
Check.
Ja, aber es gibt immerhin bei GitHub auch die Möglichkeit, die habe ich dann auch irgendwie, glaube ich, bei unserem Geotech-Plugin oder beim O-Embed entdeckt, dass man auch auf der Seite direkt editieren kann. Die haben so einen Inline-Editor, ähnlich auch wie bei Wikipedia, kann ich nochmal als Beispiel irgendwie ranziehen, und man ändert dann einfach da, drückt auf Speichern und muss sich dann auch nicht mit irgendwelchen Programmierumgebungen oder so rumschlagen, das, wenn es nur kleine Änderungen sind.
Ja, das mache ich auch ab und zu. Allerdings ist das aus Softwareentwicklungssicht das natürlich ein Desaster. Sowas sollte man nicht, sollte man nur in Notfällen machen, natürlich, ist klar.
Ja.
Aber ich habe es tatsächlich auch schon gemacht. Also wenn ich da irgendwie so einen kleinen Schreibfehler noch gesehen habe, den habe ich auch mal ganz schnell auf GitHub mal kurz korrigiert. Sowas kann man schon machen.
Genau, also für Kleinigkeiten ist das, ja.
Vielleicht sprechen wir dann nochmal, was ich noch auf dem Zettel sehe hier, ist Unterschied Kern- und Plugin-Entwicklung. Das ist vielleicht ganz interessant für Leute, die jetzt sagen, Mensch, das klingt alles super und vielleicht kram ich doch nochmal verstaubtes PHP hervor und entwickle ein bisschen mit. Muss man irgendwas Besonderes wissen oder beachten, wenn man Plugins entwickeln will, oder was würdet ihr sagen für jemanden, der sagt, ich habe jetzt Lust, Plugin zu entwickeln oder mitentwickeln, was gibt's da für, keine Ahnung, go.
Willst du das sagen, Matschis?
Ich bin auch gerade noch dabei, das so ein bisschen zu verdauen. Also ja, man muss natürlich Interesse mitbringen und den Willen haben, sich dann ein bisschen reinzuarbeiten. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Vorwissen man schon mitbringt. Also wenn man sich jetzt mit Objektorientierung und irgendwelchen Design-Patterns, so Event-Observer und so Geschichten schon gut auskennt, dann ist man da wirklich sehr schnell drin, glaube ich, weil eben das schon sehr, also das ganze Serendipity, der Kern, sehr sauber und ja, aufgesetzt, ich glaub, ist, programmiert ist.
Core und Plugin ist speziell, der Core von Serendipity ist sehr stark geleitet. Also wenn man anfangen möchte, am Core zu arbeiten, sollte man Kontakt aufnehmen mit Garvin, denke ich. Das ist ein aus meiner Sicht ist es ein ganz großer Vorteil von Serendipity, dass es sehr stark softwaretechnisch beobachtet ist. Also Garvin guckt immer nach, ist der Code okay, passt das so rein in das Konzept von Serendipity, und dann sagt er, ja klar, so diese Änderung können wir gerne machen. Das ist also sehr, also da gibt es eine relativ feste Community, die am Core arbeitet, und die macht das dann. Die Plugins sind viel freier, also jedes Plugin besteht für sich selbst, und jedes Plugin hat dann meistens auch einen eigenen Hauptentwickler, der dann nicht Garvin ist. Und dort kann man halt, also ich habe angefangen natürlich mit Plugin-Entwicklung. Ich habe angefangen, mir meine eigenen Ideen umzusetzen in Plugin. Habe natürlich auch da erst Garvin gefragt, wie macht man das denn da am besten und wie passt das am besten zusammen? Habe da äußerst hilfreiche Informationen bekommen.
Gut, wenn also jetzt ein, sagen wir mal, ein Wiener Informatikstudent, der Robert, auf Facebook folgt, weiß nicht, folgen die Leute auf Facebook, die Informatik studieren? Hast du Kandidaten? Ja. Gut, schon dann sein, ja, sollte der vermutlich nicht gleich anfangen wollen, den Kern zu hacken, sondern erstmal Plugin.
Also er kann es gerne versuchen. Das ist das Tolle an Git ist ja gerade, was Matschis meinte, du kannst dir den gesamten Kern in dein eigenes Repository packen und da anfangen, wild dran rumzuhacken. Und wenn der Hack gut ist, dann sagt man einfach, guck mal hier, Garvin, oder guck mal hier, Serendipity-Gemeinde, ich habe das und das geändert aus dem und dem Grund, wollt ihr das nicht mit reinpacken? Das geht problemlos unter GitHub. Also die Spezialisten, wenn jemand wirklich am Kern anfangen möchte, rumzuhacken, kann das gerne probieren. Das ist kein Ding.
Ja, wobei natürlich der Kern, so wie er jetzt ist, ja schon relativ stabil und auch vollständig ist. Also da werden wahrscheinlich nicht großartig neue Features mit reinfließen, sondern wenn man wirklich jetzt neue Funktionen für so einen Blog, so eben die ganzen Plugins, über die wir jetzt gesprochen haben, irgendwie beisteuern will, dann geschieht das natürlich auch über die Plugins. Da muss man dann am Kern, der bietet die entsprechenden Schnittstellen an. Man kann dann quasi mit dem Hauptkernblock kommunizieren, aber das spielt sich dann alles in dem Plugin ab. Ja. Und von daher ist auch, wahrscheinlich das schon der richtige Ansatz.
Wenn man Serien erweitern möchte, dann gibt man Plugins, und wenn man Serien Tipiti fester und machen möchte oder fixen möchte, dann geht man an den Kern ran. Also ich habe jetzt neulich so eine Sache gehabt, dass irgendwie Trackbacks bei mir doppelt ankamen. Das habe ich dann im Kern gefixt, weil ich gesehen habe, wo das Problem war. Habe Garvin gefragt, was okay ist, und dann wurde es halt reingepackt. Aber wenn ich eine neue Idee habe, was ich gerne möchte, was mein Blog kannten können soll, dann mache ich das eigentlich immer über Plugins.
Und natürlich, weil es Politik oder Philosophie ist, immer gucken, gibt es ein Plugin, was schon diese Funktionalität bedient? Gibt es ein Plugin, wo man das anflanschen kann, wo das thematisch passt, damit wir wieder schön dabei bleiben, dass die Plugin-Anzahl überschaubar bleibt und wir keine 10 Kommentar-Plugins haben wie andere Blog-Engines?
Genau.
Genau, also es kann nicht schaden, vielleicht auch erstmal nachzufragen im Forum, ja, ob Interesse da ist oder ob sowas schon gibt, weil es ja durchaus Leute unter uns gibt, die schon ein bisschen länger dabei sind und die das dann auch eher überblicken als jemand, der ganz neu einsteigt.
Apropos ganz neu, ich fange jetzt noch eine Ebene tiefer oder anders an. Wenn ich einen Nicht-Informatik-Studenten oder Studentin bei meinen Followern habe, sagt, ich möchte gern überhaupt programmieren lernen, also PHP und Co., mit Serendipity beginnen, kann ich da einsteigen? Mal so ein Plugin nehmen, das es gibt, und mit dem man mal versuchen herumzubasteln, ein Handbuch in der Hand noch nebenbei oder ein Tipp oder ein Hinweis?
Das ist schwierig, glaube ich. Also weil Plugins hängen sich halt in den Kern ein, und die haben das, da gibt es spezielle Schnittstellen, die sind sehr Serendipity-spezifisch. Ich weiß nicht, ob, wenn man PHP lernen möchte, ob man dann unbedingt ein Plugin schreiben sollte.
Ich versuche ja seit Jahren, mein PHP, was dem Sprachvermögen eines 2,5-jährigen Kindes entspricht, ein bisschen aufzubessern, und scheitere immer wieder dran. Und dann so alle halbe Jahr kommt Gabin dann mal und tritt mich, weil ich irgendwas ändern möchte und es alleine nicht hinkriege. Und er sagt, lerne jetzt verdammt nochmal endlich mal PHP, so schwer ist es nicht. Was Robert eben sagte mit dem so mit dem Buch auf dem Schoß, das funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht. Also mir hat vor Jahren mal jemand gesagt, programmieren lernst du nicht aus Büchern, programmieren lernst du, indem du programmierst.
Das ist so. Also man lernt normalerweise auch programmieren, und erst danach lernt man die Sprache PHP eigentlich.
Das hat mir auch schon mal jemand gesagt.
Ja, Programmieren an sich ist ja mehr oder weniger sprachunabhängig. Ne? Also wenn man zumindest kann man das jetzt auch, wenn man schon ein paar Jahre Erfahrung hat im Programmieren, und ich beschäftige mich ja hauptsächlich auch beruflich eben mit PHP. Ich kann aber durchaus auch Programme in anderen Sprachen zumindest lesen, ja, und verstehen, was da passiert. Also das ist dann unabhängig davon, welche Sprache das ist.
Verstanden hat, dann ist es egal, in welcher Sprache man sich dann ausdrückt. Das ist eigentlich so.
Was man vielleicht nochmal sagen könnte, das ist mir immer wichtig, man muss nicht unbedingt PHP machen. Man kann auch HTML, CSS machen, Templates programmieren. Wir werden in nächster Zeit mit jQuery in der Hinterhand wahrscheinlich auch gerne Leute nehmen, die irgendwie JavaScript und jQuery-Experten sind. Das ist, weiß nicht, wie ihr mit JavaScript so oder mit jQuery generell einverstanden seid oder arbeitet, aber die meisten Leute sagen immer, juhu, jQuery, endlich kein natives JavaScript mehr.
Ich gehöre euch dazu.
Ich find's gut.
Also Common Spice
auf jeden Fall
erst ab 1.6 laufen. Ich werde das so eintragen, dass ein 1.6 vorausgesetzt wird, und zwar genau aus dem Grund, weil ich gerne jQuery benutzen möchte.
Wobei man jetzt auch sagen sollte, jQuery ganz ohne JavaScript-Grundwissen ist auch nicht unbedingt ideal.
Nee, aber finde ich immer, also ich kann natürlich JavaScript schreiben, aber ich kenne auch die Leiden, die dahinter stecken, und freue mich, dass ich den ganzen Kram zusammenpacken kann in jQuery.
Da habe ich doch gleich noch einen Tipp für Roberts noch nicht Informatikstudenten, weil da gibt's ein tolles Projekt. Das ist noch nicht ausgestiegen in der Sendung. Es gibt ein tolles Projekt, das ist die Code Academy. Das ist,
oh, das kenne ich gar nicht.
Ist ja, Web. Das ist sehr schön.
Matschis, erzähl du doch mal und ich hau schon mal den Link in die Shownotes.
Okay, ich versuche es irgendwie zusammenzukriegen. Also das ist eine Website, die quasi einem dabei hilft, Programmieren zu lernen. Und zwar, indem sie einfache Übungen anbietet, die man dann auch direkt im Browser nachprogrammieren und lösen kann. Und es gibt da jetzt auch eine neue Aktion von denen, glaube ich, dass dann die einzelnen Lektionen per E-Mail versandt werden, wenn man sich da anmeldet, oder? So,
da bin ich mit Code hier, da habe ich mich auch direkt mal angemeldet, weil mein JavaScript nicht so sicher ist ohne jQuery. Du kriegst per E-Mail eine Benachrichtigung. Das kommt einmal die Woche. Ich glaube, immer Montagabend gibt's neue Lektionen. Und dann geht man halt in dieses extrem geil gemachte Web-Interface. Entschuldigung. Ja. Und kannst da auch, hast im Web-Interface einen Editor, der überhaupt die Härte ist, weil da zum Beispiel, das ist im Grunde sicher auch nur eine Text-Area, aber da funktioniert halt auch so Kram wie irgendwie Eindrücken über Tabs und sowas alles. Und dann macht man halt die Lektionen, die vorgeben, auf der Webseite und kriegt dann irgendwie auch, geht ja heute nicht mehr ohne, gibt es irgendwie Badges, die man erreichen kann für irgendwie hast du und so viele Lektionen absolviert oder sowas. Und es ist einfach, es ist ein Heidenspaß, würde ich so sagen.
Also ich habe das auch schon diversen Leuten mal empfohlen, ohne es jetzt wirklich selbst so en Detail angesehen zu haben, aber irgendwie Leuten empfohlen, die sich halt auch dafür interessieren, mal ein bisschen ins Programmieren zumindest reinzuschnuppern. Ne? Also
es ist eine echt gute Idee. Können auch echt Leute, die noch nie programmiert haben, versuchen, denke ich. Also so ist es ausgelegt. Ne? Das ist, ich kann es gerade nicht in die Shownotes pflegen, übrigens, weil hier irgendwas nicht lädt, aber hauen wir nachher noch mit rein.
Hast du es mal probiert, um PHP zu lernen?
Die machen nur JavaScript.
Ach, verdammt.
Aber ihr sagt ja, man muss das Prinzip verstehen und dann kann man nachher auch PHP. Das ist auch so. Also es gibt ja so bestimmte Sachen, die in jeder Sprache vorhanden sind. Also Schleifen oder Bedingungen und ähnliches, das ist schon so. Und dann muss man sich den Rest eigentlich nur noch in der Entschuldigung, tierischer Frosch im Hals, in der jeweiligen Sprache irgendwie aus der Sprachbeschreibung oder wie auch immer rausklauben und dann sollte das vermutlich auch gehen. Vielleicht kriegen wir Robert noch zum Programmierer gemacht damit.
Nein, der muss auf Barcamps gehen und der Evangelist sein. Also jeder hat seine
auch
Aufgabe.
Auch wieder wahr.
Naja, aber als Programmierer könnte ich natürlich dann noch mehr aus der Erfahrung heraus sprechen, warum Serendipity auch im Code so gut ist und so weiter. Also, ja, vielleicht einfach, wenn ich mal Zeit habe und keine Podcasts schneiden muss und das irgendwie viel einfacher geht.
Ich habe jetzt hier kein Skript mehr vor der Nase.
Schon. Dann mache ich weiter, weil das jetzt eigentlich, das sind jetzt eher Fragen, die ich auch noch stellen kann. Nämlich zwei Fragen noch an unsere beiden Gäste. Einerseits, habt ihr irgendwelche noch neue Projektideen, was ihr gerne noch umsetzen möchtet? Im Kern oder als Plugin oder was weiß ich noch?
Also bei mir ist das immer relativ spontan. Ich finde irgendwas, was ich unbedingt haben will, dann baue ich es halt einfach. Also eine Sache, die mir noch so ein bisschen neben Common Spice natürlich im Hinterkopf ist, ist der Popfetcher. Also meine ursprüngliche Herkunft ist ja, ich möchte gerne meinen Postgres loswerden und da wäre es dann ganz gut, wenn ich auch meinen Blog mit E-Mails befüllen kann. Das ist vielleicht eine Sache, an die ich mich mal irgendwann ransetzen werde. Aber es ist eigentlich selten so, dass ich vorplane, was ich gerne machen will, sondern es kommt mir eigentlich relativ spontan, dann baue ich es halt.
Also
dann möchte ich dich nur... Achso, bitte.
Ja, also ich wollte ihm nur kurz zustimmen. Das geht mir eigentlich auch so, ja. Wenn die Idee da ist und auch die Zeit da ist, es umzusetzen, dann denke ich, wird das einfach mal angegangen irgendwie. Und ich habe auch noch einige bei mir in meinem Musikblog Plugins drin, die auch viel mit jQuery machen, die ich aber nur so für mich geschrieben habe, die vielleicht jetzt auch noch nicht bereit sind, veröffentlicht zu werden, aber die vielleicht doch mal für den einen oder anderen doch noch interessant sind, und dann könnte da auch noch was draus werden. Aber wirklich, wenn die Idee da ist und wir Zeit haben, das umzusetzen, dann denke ich, werden wir es auch machen. Zusammensetzen
und das nicht Microblogging, sondern Microformats könnte man nochmal angehen. Ne? Da hat sich viel getan, und du sagtest schon mal, das ist nicht mehr wirklich auf dem Stand dessen, was es jetzt heute.
Das ist schon ganz schön alt. Also das ist wirklich auch schon irgendwie 5-6 Jahre alt, und seitdem habe ich da jetzt auch nicht mehr viel getan. Diese ganze Microformats-Idee ist auch so ein bisschen, oder diese Bewegung hat an Schwung verloren, aber es gibt da durchaus neuere Ansätze, die da vielleicht mit einfließen könnten. Ja.
Und ansonsten,
Robert, interessant wäre jetzt. Ja. Nein, zwei Dinge. Das eine wäre interessant, weil jetzt haut mich zwar ein anderer Robert, wenn ich sage, dann können wir vielleicht doch irgendwann einmal webtermine.at und .de dann doch auf einem Serendipity-Blog endlich umsetzen müssen, nicht WordPress verwenden. Das ist das eine. Und das andere in Richtung Grisha, die Geschichte mit sozusagen dem Bloggen per E-Mail, möchte ich jetzt an dieser Stelle gerne unterstützen, weil das wäre natürlich etwas, was ich auch sehr für praktisch halte, weil man nicht immer so ganz online sein kann, und per E-Mail geht manchmal das doch einfacher, und gerade da ist die Unterstützung von Fotos noch relativ schlecht eigentlich. Im Moment sozusagen über das entsprechende Schnittstelle ein Foto rüberschicke, dann kommt es sehr klein an, wird sehr seltsam formatiert und so. Also, ja, das, ja da, also da, das hätte ich gerne. Also wenn ich da irgendwas dafür tun
das
kann,
das ist ja das, was mich eigentlich an Postgres so fasziniert hatte damals, dass man da ähnlich wie bei dem Embed-Plugin irgendwelche Attachments ranhängen kann und das Ding formatiert das um in etwas, was sinnvoll ist. Und sowas könnte man genau im Popfetcher-Plugin auch einbauen. Mhm. Da muss man sich halt überlegen, wie man was wieder repräsentiert. Und da kann man sich ja einige Gedanken zu machen und das dann bauen. Da hätte ich natürlich einige Ideen zu. Aber das ist und halt wie immer bei Freizeitprogrammierung, sowohl Matches wie auch ich machen das in unserer Freizeit, und weil wir Spaß haben dran, und das passiert halt dann wieder, wenn man ein bisschen Zeit hat einfach. Das ist keine Sache, die man vorher plant.
Also im Grunde, wenn man euch kriegen will, irgendwas finden, was euch Spaß macht,
ja,
vielleicht auch was als Programmierer reizt, genau. Das weiß ich immer nicht so, aber das ist was bei mir oft ist, wenn da was, so wie du es neulich hattest, mit den eingebetteten YouTube-Videos, wo dann wir feststellten, mobil skalieren die nicht mehr, also sie passen dann nicht mehr ins kleine Browserfenster, und dann haben wir uns 3 Tage da irgendwie wund diskutiert und letzten Endes ein Stück JavaScript draufgeschmissen, so wie man es heute macht, und jetzt funktioniert's. Und das ist dann was, das finde ich dann auch immer, dann will ich wissen, wie das geht.
Ganz genau, so ist es bei mir auch. Also ich benutze gerne auch diese Freizeitsachen, um selber Sachen auszuprobieren. Und das hat schon oft funktioniert, dass man mir irgendeine interessante Technik vorgeworfen hat, die ich noch nicht kenne. Und dann denke ich, oh, das ist sehr gut, das ist interessant, das will ich mal ausprobieren. Und meistens entsteht daraus dann irgendwie auch ein Plugin. Mal hat es Sinn, mal hat es keinen Sinn, so wie jetzt mit den Audiokommentaren im Comments-Preis. Es hat wahrscheinlich keinen Sinn, aber es war einfach mal interessant auszuprobieren.
Ja, oh ja, oh ja, das wird noch was.
Wenn gar nichts mehr geht, dann schicken wir Robert auf ein Barcamp, und dann kommt Robert vom Barcamp wieder und hat irgendwas auf der Naht. Was war denn jetzt in Linz, Robert?
Ah ja, na gut, da war das Stichwort Reiz eh ganz gut. Ich war beim Barcamp Linz, habe mit einigen Leuten dort auch über Serendipity gesprochen. Eventuell gibt es sogar jemanden, der jetzt ein neues, zumindest Serendipity-Blog aufbauen möchte. Immerhin schon wieder. Und habe auch mit 2, 3 Entwicklern gesprochen. Werde vielleicht auch bei einem Drupal-Stammtisch mal eingeladen, über Serendipity zu reden. All das, also sehr, sehr, sehr interessante kleine österreichische Entwicklungen. Aber die Diskussion, die ich natürlich jetzt nur so halbert beantworten konnte, war, was gibt's denn für Entwickler eigentlich für einen Anreiz, gerade für Serendipity zu entwickeln? Also war so kurz gefragt, ich kann natürlich jetzt hunderte andere CMS nennen, aber warum sollte ich für Serendipity und nicht für WordPress entwickeln? Frage so an die Runde.
Kannst du vielleicht
hättet ihr Argumente oder warum habt ihr das selber gewählt?
Ich habe eins, was vielleicht sehr allgemein ist, und dann können die anderen beiden das nochmal genauer auf Software-Ebene erklären. Das haben wir auch schon mehrmals gesagt, wir sind halt ein kleiner Laden. Das heißt, wenn man mitentwickeln möchte, rennt man sehr wahrscheinlich offene Türen ein, und man rennt relativ wenige offene Türen ein und man diskutiert eben über Änderungen nicht mit 12.000 Leuten, sondern mit 12 maximal. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre
meine Argumentation gewesen, ja.
Aber es gibt bestimmt auch Argumente aus Software-Architektur oder sowas, Robert und ich nicht verstehen, aber die anderen beiden bestimmt erklären können.
Na, also aus Anwendersicht, das ist mal wunderschön, wenn es so ist wie bei WordPress, dass ein großer Wildwuchs entsteht. Also man hat auf einmal eine unglaubliche Auswahl an Plugins, an Templates, die irgendwie miteinander verzahnt sind und die dann eventuell kann man das eine Plugin benutzen, aber nicht mit dem anderen zusammen. Das ist aus Anwendersicht interessant, weil man eine große Auswahl und eine Vielfalt hat. Serendipity ist da ganz anders. Damals, als ich...
Darf ich dich da unterbrechen? Im Sinne von eben als Anwender, ich kann das jetzt nur von unserem Webtermine sagen, die wir eben mit WordPress gestartet haben. Da gibt's, und wir haben da Termin-Plugins gesucht, wir haben glaube ich 30, 40 gefunden. Genau. Aber in Wirklichkeit war es so, wir hätten uns gewünscht, dass sich da 5 Entwickler zusammengetan hätten, um ein gescheites Plugin zu entwickeln. Keines konnte wirklich so richtig viel. Sondern alle haben irgendwas gekonnt, aber nichts zu sagen in einer guten Kombination. Also die Vielfalt ist nicht immer, sagen wir mal, der große Vorteil.
Ja, vor allem funktionieren auch oft da nicht zusammen. Ne? Das ist auch, glaube ich, ein Problem dabei. Und das ist halt, also Serendipity ist dadurch, dass wir eine relativ kleine Entwicklergemeinde sind, dass es viel gesteuerter ist. Also wir unterhalten uns alle miteinander und als ich mich damals für Serendipity entschieden habe, habe ich das sehr bewusst aus Entwicklersicht getan. In Serendipity sind unglaublich, also verglichen mit anderen PHP-Software, sind sehr gute Konzepte drin verwirklicht. Also man hat eine sehr klar definierte Schnittstelle, in der klar beschrieben ist, was man tun kann und was vor allem auch nicht. Und dadurch passen alle Plugins zueinander. Also man kann jedes Plugin mit dem anderen benutzen. Man kann die Templates können alle auf die Plugins aufsetzen. So, das passt alles super gut zusammen. Und das die Ursache dafür ist, dass wir immer unseren Übervater haben, Gavin, der immer aus Softwareentwicklersicht ein Auge drauf hat, ob alles noch okay ist. Und das ist ein großer Vorteil zu WordPress für mich aus Entwicklersicht. In WordPress kann ich eigentlich machen, was ich will. Und das hat dann halt zur Auswirkung, dass Sachen instabil werden oder eben nicht mehr zusammenpassen. Das gibt's bei S9Y gibt es eigentlich gar nicht.
Teilweise macht da eben auch jeder, was er will. Ne? Das ist dann, wird dann zum Problem. Und bei mir war es auch so, dass ich mich bewusst damals entschieden habe gegen WordPress und für Serendipity, auch aus dem Grund, also ich habe jetzt schon lange nicht mehr in den Quellcode von WordPress reingeschaut, da kann sich schon einiges verbessert haben. Aber damals war das einfach irgendwie ziemlich mies, ja, kam mir das vor. Es war natürlich auch schon weiter verbreitet, aber einfach eben wirklich von den Konzepten, die drinnen stecken, hatte Serendipity da die Nase weit vorne. Und ich würde mal behaupten, das ist heute noch so.
Das ist noch so. Ja. Also ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich immer wieder in WordPress reingeschaut, natürlich einmal wegen dem Schnittstellen-Plugin, weil da musste ich ja reinschauen, aber jetzt auch für Common Spice, weil einige Ideen, die ich da drin habe, kommen aus WordPress. Und ich habe mir angeguckt, wie das in WordPress implementiert ist und da sieht man wirklich, das ist in allen Ecken und Enden reingehackt. Das ist nicht, es gibt keine klar definierten, also es gibt natürlich klar definierte Schnittstellen, aber die Plugins benutzen meistens sehr oft irgendwelche Hacks. Mhm. Und wenn wir irgendwie eine Verbindung zu Serendipity brauchen, dann kriegen wir eine klar definierte Schnittstelle. Die kann jedes Plugin benutzen und das ist klar im Kern, wie damit umgegangen wird. Das ist sehr einzigartig. Das ist
übrigens auch bei Templates und Themes. Genau. So, weiß nicht, ob ihr das jetzt meint, aber wer sich mal den WordPress-Theme-Codex anguckt, das ist so eine Art Style-Guide oder eine Art, wie man vorgehen sollte, wenn man WordPress-Themes mit einer gewissen Qualitätskontrolle schreiben will. Das ist ein verdammter Roman. Es ist sehr detailliert, es ist sehr gut und es ist auch gut, dass sie es haben. Und ich bin immer am Zucken, sowas für uns auch mal zu schreiben, aber es ist ein verdammter Roman. Und bis du das durchgelesen hast und überhaupt anfängst zu entwickeln, haben, glaube ich, eine Menge Leute schon aufgegeben. Und da haben wir halt auch wieder die kurzen Wege. Ne? Das kennt ihr auch, man geht kurz in Forum, Gaben ist sowieso ständig im Forum und man hat eigentlich innerhalb, ja, spätestens einer Stunde hat man eigentlich im Forum ja immer eine Antwort.
Ja. Also ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung sagen, ich komme aus der Softwareentwicklung, also ein bisschen die größere Softwareentwicklung, sage ich mal, und bin sehr interessiert an Softwarearchitekturen. Und da sehe ich, das ist für mich ein Grund, warum ich normalerweise nicht PHP entwickeln würde, weil PHP fördert Wildwuchs, fördert nicht unbedingt klare Softwarearchitekturen. S9Y ist allerdings eine krasse Ausnahme. Also das ist wirklich mit Blick auf Softwarearchitektur entwickelt worden und dadurch sehr stabil. Und das war, wie gesagt, für mich der Hauptgrund, warum ich überhaupt S9Y genommen habe, weil ich da einfach ein großes Vertrauen in habe in den Code.
Also blockt der Erfinder von PHP eigentlich immer noch mit Serendipity oder hat der mittlerweile WordPress? Ich guck mal nach.
Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen.
Sag, was du sagen wolltest.
Naja, ich wollte noch zumindest eine kleine Lanze für PHP brechen, dass es alles nicht mehr so schlimm sein muss, wie es früher vielleicht mal war. Also man kann da auch sehr gut also nach irgendwelchen Softwarearchitektur Richtlinien mittlerweile programmieren und so moderne Frameworks nutzen das durchaus auch. Aber es stimmt schon, was Grischa sagt. Und was früher auch noch ein Grund oder naja, eine Folge dieser Architektur war, ist, oder was auch heute noch eine Folge davon ist, dass wir relativ wenig Sicherheitslücken einfach haben in Serendipity, genau. Was vor ein paar Jahren halt bei WordPress, da kam irgendwie alle 3 Wochen irgendwie eine neue Lücke raus und dann musste geupdatet werden. Und das hatten wir halt nie, ne, eigentlich bei Serendipity. Und das war, ich habe auch mal auf dem Barcamp in Berlin eine Session über Serendipity gehalten, wo auch hauptsächlich Benutzer drin saßen und wenig Entwickler, aber das war so auch der Tenor damals, dass eben aus Sicherheitsgründen viele sich für Serendipity entschieden haben.
Also bei Serendipity ist vorhin sehr klar getrennt, was ist Core und was ist Plugin. Und das ist bei WordPress genau nicht immer der Fall. Das Plugins sind oft, hängen sich sehr stark in den Kern hinein und verschwimmen dann tatsächlich mit dem Kern. Also es sind eher, oft sind es Hacks, die den Kern erweitern, aber nicht auf eine klar definierte Schnittstelle zuweisen. Ja. Dadurch hat man natürlich, also wenn man als Anwender kann man das überhaupt gar nicht überschauen. Also als Anwender installierst du hier ein Plugin, das hängt sich voll in den Kern rein und du kannst gar nicht überschauen, ob das vielleicht ein Sicherheitsloch öffnet. Bei Serendipity ist das immerhin so, dass wenn eine Sicherheitslücke kommt durch ein Plugin, dann ist die nur auf das Plugin bezogen und sie verseucht nicht den Kern. Das ist ein klarer Unterschied zu WordPress.
Ja. Sind ja auch einfach Dinge, die du als Anwender gar nicht in Betracht ziehst.
Das da kannst gehst du gar nicht
los
wissen.
Wie jetzt Robert und Robert bei Webtermine.at oder .de und sagen, Mensch, wir brauchen hier einen Termin-Plugin oder was es genau war. Und dann guckst du halt, was gibt's dafür? Aber du weißt ja nicht, was macht das mit dem Kern oder was stellt das mit dem System?
Das ist wieder ein weiterer Vorteil von GitHub. Ne? Also bei WordPress sind die ganzen Plugins, die sind dezentralistisch verteilt. Also jeder Entwickler hat irgendwo eins und verwaltet es selber. Und bei S9Y sind die alle zentral gespeichert. Das heißt, jeder, oder es ist relativ gut sichergestellt, dass auf alle Plugins geschaut wird. Also man benutzt hier wirklich den Vorteil von Open Source, dass man auch mal reingucken kann, ob denn da irgendwelche Sicherheitslücken drin sind. Das hast du bei.
Übrigens kommt, während wir hier podcasten, kriege ich eine Mail, die habt ihr jetzt bestimmt auch, dass jemand was behoben hat. Es gab neulich irgendwie ein Problem mit den Zeilenumbrüchen in den tschechischen Translation-Files, also den Sprachdateien. Jo. Ist gerade ein Pull-Request reingekommen.
Stimmt, ich sehe ihn.
Das kriege natürlich ich nicht, ja.
Und festgestellt tatsächlich hier, Rasmus Lehrdorf höchstpersönlich, der Erfinder von PHP, blockt mit Serendipity.
Das wusste ich gar nicht, sehr genial.
Fährt eine 1,7 Alpha 1.
Wow, nicht schlecht.
Ja. Bitte,
bitte da sind die
Shownotes,
bitte
den Link.
Gut, schmeißen wir in die
Show Notes. Also wenn das nicht ein klarer Hinweis darauf ist, warum man Serendipity benutzen sollte, dann weiß ich ja auch nicht.
Gut.
Gut. Jetzt haben wir eigentlich ausgemacht, jetzt müsste man eigentlich offiziell jetzt mal endlich ein Signal setzen, weil das haben wir die letzten Mal nie gemacht. Jetzt kommt so die Blödelviertelstunde.
Ausblödel.
ausblödeln.
Ich habe die ganze Zeit.
Genau, also jetzt kommen keine gescheiten Informationen mehr, jetzt tun wir noch irgendwie ein bisschen dahinreden und der Matthias sagt noch seinen Satz dann auf und so weiter.
Vielleicht mache ich das vorm Ausblödeln. Wenn ihr,
ist auch in Ordnung,
wenn ja. ihr Kommentare oder Anmerkungen zu dieser Ausgabe mit Grischer und Matschis habt, dann bitte in den Kommentaren im Infoblog oder per E-Mail an Robert oder mich oder über das Kontaktformular des Infocamps oder über den Twitter-Account des Infocamps, über Roberts Twitter-Account, meinen Twitter-Account, Matschis Twitter-Account oder Grischers Twitter-Account. G+, kam letztes Mal schon nichts, lassen wir weg. Facebook benutzt auch keiner mehr. Ich glaube, das war's.
Genau. Jetzt kommen wir Audio ausblöden. Plus könnt ihr auch uns auch noch ohne Spice auch trotzdem schicken.
Einfach eine URL zum Audioboo in den Kommentar geben. Reicht.
Ja, da hättest genau. du jetzt kommen, Spice, ja, genau. könnte der die URL zu dem Kommentar auch reinkippen.
Genau. Der haut mich, der Matthias, wenn ich das
Was
jetzt wieder sage.
Was mir an deinem Abspann jetzt stark gefehlt hat, ist, dass es zum Schluss mal kurz das Zippo klacken lässt. Das, da bitte ich nochmal drum. Danke.
Angeblich gibt es ja Leute, die extra darauf warten, dass das Zippo klackt.
Ja, ich denke immer, das ist brutal laut und jedem fliegen die Ohren weg. Tut mir auch leid, ich bin heute extrem heiser und gleich geht mir die Stimme baden, weil ich heute den ganzen Tag telefoniert habe. Aber das ist ja meine Sache.
Mir fällt auch noch was ein, das haben wir so bei einem der ersten Folgen irgendwie erwähnt und ich habe dazu aufgerufen, nämlich gibt es eigentlich auch eine Hörerin unseres Podcasts? Das wissen wir, glaube ich, bis heute noch immer nicht. Wenn es eine gibt, dann bitte melde dich doch oder meldet euch doch. Wir laden euch sogar zum nächsten Podcast ein.
Das könnte fast eine Drohung sein.
Wieso?
Na, wenn sie sich meldet, dann muss sie auch noch im Podcast reden. Also, das könnte eine
nein, muss sie nicht. Also nein, der Hörerin ist absolut freigestellt, was sie dann tun möchte. Sie kann sich nur melden. Wir erwähnen sie oder wir erwähnen sie nicht. Oder sie sagt, sie möchte anonym bleiben und meldet sich nur bei uns an, wie auch immer. Also bitte ganz frei entscheide du, wie liebe Hörerin oder liebe Hörerinnen, wir dann damit umgehen. Aber ich würde es einfach nur gern mal wissen, weil wir jetzt haben wir nur lauter Männer auch als Gäste. Wir haben derweil nur Kommentare in unserem Blog oder auf Twitter von männlichen Kommentatoren und so weiter. Also ich würde es einfach gerne wissen.
Ich weiß, dass Frauen dieses System nutzen.
Das weiß ich auch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob jemand diesen Podcast
hört. Ich bin
hört.
Mir sicher, es gibt Frauen, die diesen Podcast wegen Matthias Stimme hören.
Oh, heute nicht.
Heute vielleicht.
Das ist schlimm, das kennt ihr bestimmt. Ich weiß nicht, Grischer, du arbeitest als Freelancer in Büros, glaube ich, ne? Und Matthias arbeitet von zu Hause?
Teils, ja.
Das ist so schlimm, wenn du den ganzen Tag, und manchmal hast du so Tage, da bist du nur am Telefon und schreibst nicht eine Zeile
Code. Ist richtig,
das ist fürchterlich. Nicht schön. Aber gehört dazu.
Gehört dazu. Man fühlt sich immer so unproduktiv dabei, aber es muss halt sein.
Du willst dann irgendwann einfach nur irgendwie zwei Zeilen Code schreiben, damit du das Gefühl hast, du hast was getan.
Ja. Bei mir ist das tatsächlich so, ich arbeite dann teilweise extra zu Hause, damit ich endlich mal wieder ein paar Zeilen Code schreiben kann.
Es gibt irgendwie Studien, die sagen, dass Leute, die sonst in Büros arbeiten, produktiver sind, wenn sie im Homeoffice arbeiten, weil sie zu Hause ständig das Gefühl haben, sie tun nichts. So psychologisch. Irgendwie.
Kann sein. Man hat auch weniger, also wenn man es richtig einrichtet, hat man einfach auch weniger Ablenkung. Also ich habe ja auch früher angestellt in Agenturen und so weiter gearbeitet und da hast du halt ständig irgendwas, was dazwischen kommt und dich irgendwie ablenkt und du willst einfach gerade nur deine Klasse fertig schreiben. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das Wichtigste ist, es bleibt irgendwie am Ende des Tages noch Zeit, um irgendwie ein bisschen an Serendipity weiterzuschrauben.
Genau. Gut, ich habe den Matthias, der schickt mir dann da und in eine DM, wo er mich darauf hinweist, wir müssten was für den Podcast wieder machen. Also
bitte, aber unverschämt.
Aber hier von wegen Serendipity, ich als Freiberufler kann mir meine Zeiten relativ selber einteilen und sagen, was ich wann machen möchte. Und das war jetzt in der Zeit, wo ich jetzt wieder ein paar mehr Plugins geschrieben habe, war das teilweise schon etwas heftig, dass ich ganz schön viel für Serendipity gemacht habe, anstatt Geld zu verdienen. Das muss ich ja noch so zwischendurch auch mal machen.
Dass mir hier keiner verarmt.
Ja.
Im Zweifelsfall lieber ein Plugin weniger, aber irgendwie bleibt gesund und.
Ich bin ja sicher, dass das so weit in Millionen holt. Insofern ist das alles kein Problem.
Ja, na, ich bemühe mich. Aber ich habe mich ja wirklich schon gewundert, beim WordPress-Client, da haben wir ja, glaube ich, da gab es ja fast stundenweise eine neue Version zum Runterholen, austesten, um 2 Uhr in der Früh noch irgendeine Fehlermeldung geschickt, um 2:30 in der Früh, dann wieder die Meldung, jetzt gibt es wieder eine neue Version zum Runterladen. Da ist ja gerade zum Schlafen gekommen, weil man immer das Gefühl hat, ich darf jetzt nicht aufhören, weil sonst ist der Grischer wieder beleidigt.
Nee, also beleidigt mich das nicht. Ich weiß, dass ich selber sehr krasse Zeiten habe. Ich bin ein ziemlicher Nachtmensch. Ich programmiere vor allem sehr gerne sehr, sehr spät, wo andere Leute schon längst schlafen. Deswegen ist mir schon.
Aber es war sehr spannend. Also es war wirklich fast so ein Live-Entwickeln oder wie man das immer nennen
mag. Ja, das ist auch das, was ist, weil es ist, die Programmierer profitieren ja sehr von den Beta-Testern, ne? Und das ist auch eine Sache, wie man sich in Serendipity sehr gut einbringen kann, auch wenn man nicht programmieren kann. Einfach anderen Leuten helfen, Sachen auszutesten. Also ich und auch Matthias Mees, die musste ja auch irgendwelche iPhone-Clients mit seinen Templates testen. Er hat halt kein iPhone, dann freut er sich darüber, dass mal ein User rankommt und das einfach mal durchtestet. Ist einfach genial.
Das ist total wichtig, dann irgendwie jemanden zu haben oder auch teilweise posten dann ja auch die Leute auf G+ oder auf Facebook Screenshots, der Sven Rohweder hat zum Beispiel 2K11 auf dem Kindle getestet. Der Mario Hommel hat, glaube ich, ein BlackBerry oder Tablet irgendwie aus der Richtung und das sind Sachen, da kommst du nicht dran und das ist das Dämliche heute mit diesen ganzen mobilen Plattformen. Du müsstest im Grunde, und das haben größere Agenturen und Unternehmen ja auch, so eine Testbatterie haben. Ihr habt es, glaube ich, bei Daily Meeting.
Ja, wir haben einen ganzen Schrank voller Handys da rumliegen, ja. Also das benutzt ihr auch teilweise, um mal Serendipity-Templates durchzutesten und so.
Ja, und das ist halt das, was du so als kleiner Freiberufler hast, du halt dein Smartphone, was du gegebenenfalls auch noch privat oder geschäftlich benutzt, aber du hast nicht irgendwie da 10 Tablets im Schrank.
Natürlich nicht.
Gibt auch nicht wenig Kollegen, zumindest bei den Frontendlern, die sagen, Android ist mir Wurst, ich mache iPhone-Entwicklung oder ich unterstütze iPhone, weil das habe ich zu Hause und ich kann mir hier nicht 10 Android-Handys und Tablets hinlegen. Finde ich immer ein bisschen, weil es gibt schon auch Möglichkeiten, das online zu testen. Haben wir hier auch schon mal verlinkt, das war zwar Mobile Performance und nicht Screenshots, aber es gibt durchaus Möglichkeiten. Es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn du das Gerät tatsächlich in der Hand hast, aber man kann schon auch testen. Und ganz ehrlich, dann zu sagen, ich ignoriere die Plattform, weil ich sie selber nicht habe, das finde ich ein bisschen,
Ja, ist vor allem blöd, wenn man natürlich für sowas wie Serendipity arbeitet, weil du programmierst für die Allgemeinheit, nicht für dich. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Also wenn ich irgendwie ein Plugin schreibe, was dann nur mit Android funktioniert, weil ich Android so klasse finde, hilft das halt keinem. Also es hilft halt nur den Android-Anwendern.
Aber das heißt auf alle Fälle, wenn ich irgendein Gerät zu Hause habe, kann ich schon was für die Community tun, indem ich einfach sage, okay, ich probiere einfach dann irgendeine Beta-Version auf meinem Gerät aus.
Auf jeden Fall.
Halt Feedback oder schick einen Screenshot, wie es da ausschaut oder wo es ein Problem gibt.
Auf jeden
gibt
Fall. Also das XML-RPC-Plugin wäre ohne euch nicht so, wie es jetzt ist. Das ist definitiv so. Das ist diese ganzen Probleme und Herausforderungen, die da auftraten, die hätte ich nie entdeckt und dadurch ist es halt viel stabiler und besser geworden. Das ist nur, weil
man muss nicht um 3 Uhr in der Früh noch mittesten. Also das ist kein Erfordernis.
Nein, ich bin auch da geduldig.
Aber man wird halt mitgerissen. Man wird halt einfach mitgerissen. Das ist doch sehr schön auch. Also ich habe das eigentlich auch sehr, irgendwie wirklich sehr spannend und irgendwie nett gefunden, so eben so neue Version ausprobieren. Geht das? Das geht jetzt Wahnsinn. Das geht gerade nicht. Zurückmelden, gleich eine Ausbesserung bekommen und so weiter. Das hast du das Gefühl, mal so mittendrin dabei in so einer Entwicklung, das hat schon was. Also macht einem fast ein bisschen Spaß.
Wie gesagt, also es hat was von Mitentwicklung tatsächlich.
Dann lass uns.
Und das ist schön, wenn man das als Nicht-Programmierer auch tun kann. Also.
Dann lass uns doch als schönes Schlusswort den fleißigen, mutigen Beta-Testern danken.
Ja.
die teilweise aber wilde Alpha-Versionen von Plugins in ihren Produktivblocks installieren.
Oh mein Gott.
Und auf wilden Geräten Templates und Plugins testen. Ohne die könnten wir das alles nicht machen, was wir
hier machen. Ich erinnere mich nur an den einen Beta-Test mit dem Microblogging-Plugin, wo bei, ich glaube, bei Robert war das, die Tweetbacks total zugespammt wurden.
Oh ja.
Weil da irgendwas nicht funktionierte gerade. Das war auch sehr mutig und danke dafür, dass du es getan hast.
Robert, danke, dass du für uns deinen Blog kaputt gemacht hast.
Jawohl. Für Selfie mache ich alles.
Gut.
Ja, aber dann danke ich ja quasi als Vertreter der Beta-Tester-Gemeinde auch den Entwicklern, die hier zahlreich auch schon im Podcast vertreten sind, für eure tolle Arbeit, weil, wie gesagt, auch ohne euch könnten wir ganz normale User und Userinnen nicht all diese tollen Funktionen nutzen und der Welt so tolle Blogartikel, Beiträge, Fotos und sonst etwas schenken.
Von mir aus sehr gerne, mir macht Spaß.
Gut. Das ist das beste Schlusswort. Gut, dann sage ich von meiner Seite danke an alle. Danke, lieber Matches, danke, lieber Grisha, fürs Dabeisein. War toll, war, glaube ich, hat auch ganz gut funktioniert, unsere technische Premiere zu viert. Wir sind uns, glaube ich, nicht zu oft ins Wort gefallen. Würde mich freuen, euch wieder mal begrüßen zu können, vielleicht auch mit neuen Plugins, die ihr so vorstellt. Danke auch an das Sendestudio 2, an den Matthias Mees.
Ich sende hier gar nichts, und aber ich sage schon mal Tschüss zu Matches und Tschüss zu Grischer und Robert macht den Abspann.
Robert macht den Abspann. Nein, warte mal, die zwei dürfen auch noch kurz was sagen. Wolltest du noch was sagen?
Sag
zwei?
Tschüss nach Wien und Tschüss nach in den hohen Norden von Deutschland.
Ja, dem schließe ich mich an und danke für die Einladung und klar, gerne wieder, wenn sich's anbietet.
Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Auch das.
Wunderbar, dann Grüße nochmals an alle. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Grüße an alle Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.